Wenn du das Hirn verstehst, ist lebenslanges Lernen hat nochmal ganz eine andere Bedeutung. Weil du weißt, das Hirn liebt es.
Ich glaube, wir müssen schauen, dass wir auch fähige, sehr empfindsame Menschen genug können schützen können, weil wir doch eine harte, schnelllebige Welt haben.
Deine Haltung, deine Gedanken, das ist das Selbstgespräch, ehrlich, wo du mit dem Hirn redest. Und das Hirn lässt deinem Selbstgespräch zu.
Willkommen in der Widmerei. In dem Podcast, wo wir uns Menschen widmen, ein bisschen persönlicher als sonst. Mein Name ist Dominik Widmer und ich treffe mich da mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, warum sie so geworden sind, wie sie sind. In dieser Folge Barbara Studer. Sie ist Neurowissenschaftlerin, Hirnforscherin, Dozentin, sie ist auch Musikerin und Unternehmerin. Gründerin und CEO von der Hirncoach AG, die sich zum Ziel gemacht hat, die mentale Fitness für jedes Alter zu stärken. Das ist quasi das Fitnesscenter fürs Hirn. Man kann das Hirn trainieren wie einen Muskel, sagt sie. Und das hat auch sehr viel mit unserem Denken zu tun. Man kann sich zum Beispiel unglücklich denken, auf der einen Seite. Zum Beispiel, wenn man das Glück ständig in der Zukunft erwartet. Oder aus einem negativen Feedback das Gefühl hat, es ist alles schlecht gewesen. Oder eben, man kann zum Beispiel Sachen machen für die Hirngesundheit. Jeden Tag etwas Neues ausprobieren. Jeden Tag etwas Neues lernen. Das tut dem Hirn gut. Und das verbessert auch die Gedächtnisleistung, die ja sowieso ab 30 zurückgeht, habe ich gelernt. Ich habe im Gespräch immer mal wieder mein Hirn beobachtet, wie es irgendwie vom einen ins andere springt. Und ich weiss auch nicht, ob das irgendwelche Synapsenverbindungen sind. Und wir zusammen, Barbara und ich, vom einen Thema ins andere gekumpelt sind. Und das Hirn-Ping-Pong total schön war zum Machen. Hoffentlich auch zum Hören. Mir ist wieder bewusst worden, wie komplex das Organ ist. Komplex ist ein Organ überhaupt. Dass unser präfrontaler Kortex, also der vordere Teil vom Frontallappen vorne an der Stirn, der uns hilft, den Impuls zu kontrollieren oder eben nicht, dass wir auf dem Sorge haben müssen, gerade in der heutigen Zeit. Wir haben über KI geredet, was das mit unserem Hirn macht und wir haben darüber geredet, was hilft, zum kreativ zu sein, daheim oder auch im Büro. Und ganz persönlich hat Barbara erzählt, was ihr eigentlicher Grund ist, warum sie die Psychologie interessant gefunden hat und dann eben später die Hirnforschung. Ich wünsche euch viel Vergnügen beim Mithirnen, bei dem Gespräch mit der Barbara Studer. Wir haben das Einhorn im Studio und du hast gesagt, das fändest du jetzt gerade gut, weil das zeigt einem, dass man sich nicht immer so ernst muss nehmen.
Ja, es schaut dem so an und denkt, musst du gar nicht meinen. Du hast da bisher mit Löffeln gegessen. Ja, ja. Hey, ja, manchmal glaube ich, also am strengsten mit mir selber, oder wenn ich es so ernst nehme, bin ich glaube als Mutter. Aber glaub, das ist ein bekanntes Phänomen, dass man als Eltern sehr selbstkritisch ist. Und
das, darum, ja. Dass man das Gefühl hat, es könnte noch besser sein.
Ja, könnte es immer noch besser.
Oder dass man das Gefühl hat, wenn sich ein Kind anders verhält, als man meint, dass man einen Fehler gemacht hat.
Ja, oh, genau. Mhm. Cool. Aber sonst kann ich eigentlich recht gut mich nicht so ernst nehmen. Ich glaube, das ist etwas, was mir hilft.
Du hast mal in einem Interview erzählt, du schaust, dass du nicht so perfektionistisch unterwegs bist.
Ja. Ja, das weiss natürlich auch für Forschung. Auch Perfektionismus ist eine von diesen Fallen, die wir haben für erhöhten Stress, für wichtige psychische Belastungen. Und in diese Falle möchte ich nie schalten. Und darum trainiere ich mich eigentlich wieder drinnen, um zu hören, bevor es perfekt ist. Oder das Gefühl hat, es muss noch perfekter sein. Also es ist immer wie so ein bewusster Schritt. Oder die Tendenz hat man, und es müssen wir jetzt noch mal ein Zimmer durchlesen. Und so. Ich mache es jetzt gerade extra nicht.
Du liest es extra noch nicht mehr durch?
Ja, also ich schaue schon natürlich, dass ich es durchlesen und dass es gut ist. Also nein, ich tue Top-Qualität anliefern.
Ja, das ist völlig klar. Aber wir haben ja in unserem leistungsorientierten Dasein auch das Gefühl, es ist nie genug gut,
ja,
oder?
Ja, genau. Und ich finde, jetzt gerade im Zeitalter von KI, also ich möchte das selber, haben die Fehler noch so etwas sehr Charmantes und Menschliches. Und ich finde, es verändert ein bisschen etwas. Also gerade jetzt in einer E-Mail, wenn du eins mit einem Fehler bekommst, ist irgendwie so herzig, du hast es jetzt selber geschrieben. Oder in einem LinkedIn-Kommentar. Weil du weißt, viele machen es jetzt einfach mit KI, da hast du keinen Fehler mehr.
Also sind wir schon so weit? Sind wir schon so weit, dass man eigentlich sagt, der Fehler macht es menschlicher und sympathischer und entsprechend irgendwo durch dort, wo wir her müssen, in deinen Augen. Dass wir wieder uns mehr Fehler erlauben.
Ja, ich finde schon. Oder auch so eine Individualität, die ja ein bisschen von dem lebt. Also, dass man vielleicht mal einen Satz eben ein bisschen umständlich schreibt, aber es ist halt der eigene Stil, oder? Und von dem, es muss nicht jetzt, weißt, gerade einen Rechtschreibfehler, nicht solche meine ich, sondern wie so ein bisschen etwas Eigenes mit, obwohl ein bisschen Schwäche auch darf sein, aber gleichzeitig genau eine Stärke ist. Also so die eigene Färbung in etwas im Innen.
Ja. Sonst wird alles so allglatt und so generisch.
Es gibt also Sachen, ich habe letztens einen Post gesehen von jemandem, der gesagt hat, was sie, also es hat sehr resoniert bei mir, was man, wo man sofort merkt, dass es KI geschrieben hat. Mhm. Zum Beispiel der Bindestrich.
Ja, der früher.
Aber hast du auch dabei, ich hab wirklich, wir müssen verabschieden vom Bindestrich. Früher habe ich das so gerne geschrieben und also gefunden, es ist so eloquent, wenn man den Bindestrich irgendwo macht. Dort hast du in jedem zweiten Satz einen Bindestrich drin.
Genau. Ja, aber halt KI von dem gefüttert worden ist, gell? Und auch halt wissenschaftliche Texte, dort haben wir so viel gemacht. Und jetzt auch ist wirklich so, jetzt zucken wir selber gerade zusammen wie ein Bindestrich.
Also gibt es Momente, wo du auch sagst, so, das schreiben wir jetzt extra anders, weil sonst wirkt es nach KI?
Ja, also oder allgemein, ich tue gerne einfach schreiben, selber schreiben. Und ich tue gerne nachher meine Texte so herausfordern lassen von KI, hey, und wo habe ich etwas vergessen, wo würdest du noch Ergänzungen sehen? Das finde ich immer sehr spannend. Und dann schreibe ich es mit diesen Input wieder um. So, aber ich habe schon nicht so gerne, wenn KI meine Texte schreibt, weil ich habe es gewiss, dünn nicht so nach mir. Und wenn es schnell geht, ist es sehr praktisch. Aber grundsätzlich ist das etwas, wo ich jetzt persönlich sehr geniesse, oder so etwas gestalten, etwas schreiben.
Also du schreibst all deine E-Mails noch selber?
Ja. Also so Antwort-E-Mails bei Gmail zum Beispiel. Dort ist ja also gerade die Funktion, die nutze ich manchmal schon für, weißt du, wenn es wie so schnell so eine Antwort ist, wo du nicht musst eine Meinung hineingeben musst. So.
Ja,
aber
klar.
Sonst ja, dann ich alles selber schreiben.
Was machst du bewusst mit KI?
Recherchieren. So ein bisschen zusammentragen, also zusammenfassen von Artikeln zum Beispiel, aber auch von Befunden. So. Oder eben dann die eigene Perspektive herausfordern lassen. Also meine Gedanken eigentlich challengen lassen, das finde ich schon cool. So, das ist für mich so ein Kreativitätsassistent, so, wer mir hilft, wo ich meine eigenen Blindspots habe. Mhm. Oder Limitationen von der Denkweise, von Perspektiven.
Genau, also wenn das als Assistent irgendwie kann etwas mehr reingeben, als du selber hast können, dann finde ich es auch hochinteressant.
Machst du das auch?
Ja, ja. Ja, ja. Und ich bin eben auch, also ich finde es schön, wenn man kann sagen, ich schreibe meine Mails nicht mit KI, aber ich gerade so die Sachen, die man so schnell hin und her muss schreiben, das ist tatsächlich die Maschine, die das mittlerweile übernimmt. Und ich, wir sind schon im Thema, im einen grossen Thema, Barbara, das ich mit dir besprechen will, weil mit dieser Thematik hast du dich auch schon auseinandergesetzt in verschiedenen Gesprächen, oder was die künstliche Intelligenz mit uns macht. Und wie anscheinend junge Menschen auch Angst haben vor dieser Verdummung, wie man so, so salopp sagt, weil man nicht mehr muss selber denken. Was macht es mit dem Hirn, wenn man nicht mehr selber denkt?
Ja, das merkt man ja schon. Dass, wenn du es weniger nutzt, baust du eine Leistungsfähigkeit ab. Also das Hirn ist angewiesen auf das Training, sozusagen. Und das ist auch da, wo man relativ schnell merkt, dass ich auch bei mir selber. Und ich glaube, da müssen wir uns einfach sehr bewusst sein, dass wir alles, was wir machen, also, oder was wir eben weniger machen, sich niederschlägt, auch in dem, was man nachher auch anlässt. Das Hirn ist lebenslang ja anpassungsfähig und darum ist das ein Thema, wo wir lebenslang dürfen dran sein dürfen. Das soll nicht etwas sein, wo wir Angst haben davor, weißt, oder einen Krampf oder eine Pflicht, sondern ich finde es eigentlich eine sehr schöne Aufgabe, die wir haben, so für unser eigenes Hirn zu sorgen, dass sich das Leben lang in eine gute Richtung weiterentwickeln darf. Also so, ich habe für mich so das Bild von einem Garten, wo man da oben so ein bisschen pflegt. Oder? Das ist nicht nur die Leistungsfähigkeit von bestimmten Fähigkeiten nicht so, also sagen wir mal eben, das eigenständige Denken, das kritische Denken, sondern das sind auch eben schon Persönlichkeiten, das sind Eigenschaften, oder? Das tut man alles ja weiterentwickeln, das Leben lang. Und ich glaube, das ist wichtig, so die Haltung von, du hast nicht einfach ein Hirn, wie es ist, sondern du hast ein Hirn, das sich stetig weiterentwickelt und entsprechend darf man da auch Sorge geben.
Wird dein Thema, für das, was du jetzt momentan so brennst, also momentan, das ist wahrscheinlich ein lebenslanges Projekt, das Hirn für dich, wird das gerade jetzt grösser in einer Zeit, wo wir uns fragen, wo gehen wir durch mit dem gesellschaftlichen Hirn?
Absolut. Ist das etwas, weil also es ist ja verschiedene Bereiche, wo man das sieht. Also erstens mal, der Lebensstil momentan ist eigentlich hirnüberfordernd, respektive hirnstressend. Also gerade solche Thema Durchreichbarkeit, Multitasking. Es ist einfach nicht hirngerecht, ehrlich, weil es ist ein Stress für unseren Frontalkortex und das zeigt sich in Erschöpfung, es zeigt sich in dem Mental Load-Thema, wo viel erleben kannst, nicht mehr gut schlafen, chronischer Stress, Burnout sind auch andere Symptome. Es ist nicht so fair, wenn wir im Hirn nicht etwas mehr schauen, von dem her. Und das andere ist das ganze Thema Psyche. Also wenn man sich stetig mit Informationen aus der ganzen Welt bei Riesenlot vergleicht, eigene innere Konflikte hat, die eigenen Werte gar nicht weiss, weil man so viel sich mit anderen beschäftigt, nicht einmal mit die eigenen Gedächtnisspuren richtig wahrnimmt, weil man die ganze mit Erinnerungen von der anderen beschäftigt ist über Social Media. Also ist so ein bisschen, das ist klar, dass irgendwann ein bisschen wie die Connection-Verlust zu dir. Psychische Probleme sind momentan so hoch wie noch nie. Also ist durchaus ein Thema, das uns mehr noch wird beschäftigen. Ist schlussendlich ja auch ein Neurobalos, der nicht mehr da ist, wenn man psychische Probleme hat. Und jetzt ist global gesehen auch ist es, Krankheit Nummer 1, wo wir angehen müssen. Also jetzt glaube ich noch nach den neuesten Befragungen wieder. Und der dritte Punkt ist neben KI. Das heisst, hier geht es wirklich ums Hirntraining. Wenn du mehr abgibst, hast du irgendwann wirklich auch ein Problem, wenn du das eigenständige, kritische Denken nicht mehr so trainierst, dass du auch mehr abgibst von dem. Und das eigenständige, kreative Denken ist ja da, was wir doch so fest auch brauchen, um unsere Gesellschaft weiterzuentwickeln, um neue, innovative Ideen zu haben. Und darum finde ich schon, das Thema, das wir durchaus ernst nehmen.
Die psychische Gesundheit, eines der grossen Themen, wo du sagst, müssen wir angehen, müssen wir jetzt anschauen. Und dann die KI, also das hat ja auch einen Zusammenhang, oder?
Ich bin immer ein bisschen vorsichtig zu fest, so das Dramatisieren. Und jetzt weg der KI haben wir und weg der Medien werden wir langsam krank. Also es ist schon komplex natürlich das Ganze. Und sehr viel sind ja auch so Kompensationseffekte. Also wenn du mehr an Social Media oder in den Medien bist, hast du ja weniger Interaktionen, face-to-face. Und durch das hast du auch den negativen Einfluss. Und nicht, dass die Medien selber jetzt so böse wären. Und bei KI sind es eben auch ein bisschen so. KI kann durchaus extrem hilfreich sein, wenn du die gewonnene Zeit nachher auch für etwas Wertvolles einsetzt.
Mhm. Zum Beispiel eben, wenn man nicht so gerne Excel-Listen macht, dass man das noch machen lässt und dafür wieder kreativ ist, nicht mehr anders.
Absolut.
Du hast vorhin gesagt, das Hirn wird faul. Oder es denkt nicht mehr selber. Ich mache meine Sprachnachrichten mit der KI und denke es aber nicht fertig und sage dann, mach mal.
Und das macht es.
Und das macht
es.
Und das macht es eben noch gut. Und ich merke jetzt schon wirklich so, das ist jetzt in dem Fall Zukunft, dass ich eigentlich gar nicht mehr richtig muss denken. Ich muss nicht mehr fertig denken. Es denkt für mich fertig.
Mhm. Du kannst so Fragmente, Ideen oder Gedanken kannst du reinwerfen und es nimmt es auf und macht und komplettieren und macht etwas Rundes, Schönes daraus.
Ja.
Und dabei ist gerade das, wo ich so Fragmente mal habe und dann ein bisschen leiden und krampfen, bis ich es zusammenbringe und etwas Rundes daraus mache und auf eine Konklusion komme von meinen eigenen Gedanken oder auf vielleicht mal schon mal auf die Frage kommen oder auf die Lösung kommen. Das ist echt der Prozess, der extrem belohnend ist. Mhm. Oder auch das Dopamin, von dem gesunden Dopamin, wo ich momentan auch viel probiere, wie soll ich jetzt vermitteln, weil man meint ja oft, Dopamin ist etwas Schlechtes. Also man sagt, ja, Dopamin-Detox, wir haben zu viel Dopamin. Das stimmt nicht. Dopamin ist super. Aber eben das gute Dopamin ist da, wo wir echt mehr brauchen. Heisst eben, etwas ein bisschen dranbleiben und ein bisschen durchstehen, bis du eben den Gedanken dann fertig gedacht hast, auch wenn es gerade mega anstrengend ist. Und dann, bam, das meine ich eigentlich. Und jetzt komme ich drauf. Und das Dopamin, das du dann hast, oder wozu das erreichst und die eigenen Gedanken dann auch geniessest oder die Lösung vielleicht, wo du darauf kommst, das ist so wertvoll, weil es dazu bringt, auch beim nächsten Mal wieder dran zu bleiben und zu wissen, ich kann das, die Selbstwirksamkeit auch, ja, die belohnend ist und auch selbststärkend ist, im Sinne von die eigenen Ziele auch weiter zu pushen. Und wenn du jetzt aber KI für dich fertig denkst, hast du das nicht. Dann hast du immer ein Fragment reingegeben und er macht es so jetzt. Und dann hast du zwar die wunderschöne Lösung, aber es fühlt sich doch nicht gleich an. Es
fühlt sich null nach mir an, null,
ja.
Oder? Und ich schäme mich auch ein bisschen. Das ist noch interessant.
Mhm.
Also schäme. Mittlerweile ist es salonfähig geworden. Aber am Anfang, mal mich erinnern, vor 2-3 Jahren, ich so gedacht, das darf ich dann gar niemandem sagen, dass das... Hoffentlich merken sie es nicht.
Ja. Nein, ich finde, das ist ein mega schöner Punkt, den du ansprichst, weil es macht etwas mit Emotionen. Oder? Und auch, ich glaube, das ist mega wichtig, gerade jetzt bei Jugendlichen zum Beispiel. Oder etwas vom Wichtigsten ist, dass sie Selbstwirksamkeit entwickeln. Also Selbstwert. Ein bisschen vereinfacht gesagt, dass du weißt, wenn ich etwas erreichen will, dann schaffe ich das. Ich kann nach Lösungen. Ich finde die Lösung, ich finde Strategien, meine Ziele kann ich erreichen und ich kann etwas dazu beitragen. Und wenn du jetzt sehr viel über KI abgibst und du nur ein Gewurstel kannst reingeben, das macht etwas Gutes daraus, dann hast du selber die Erfahrung viel weniger. Und das schlussendlich macht es etwas mit einem, was man sich zutraut. Man hat ja auch immer Assistenz, die es für einen macht. Also du stärkst den KI, aber nicht dich selber. Und ich finde, das macht, also ja, jetzt mal neben dem Hirn und was es neuronal zu wenig Training gibt, ist es eben auch emotional etwas, wo dich selber schlussendlich, glaube ich, nicht so in die Richtung stärkst, stärkt, wie es eigentlich gut wäre.
Ihr habt ja mal so eine Landmark-Studie vom MIT zitiert, wo es drei Probandengruppen gibt. Die eine musste allein denken, die zweite durfte googeln und die dritte durfte alles mit KI machen. Und dabei ist herausgekommen, dass die es mit KI gemacht haben, die haben sich ja gar nicht mehr an die Arbeit erinnern.
Nein, das finde ich immer fast das Schlimmste.
Ja,
du verlierst Gedächtnisspuren.
Ja, weil du es ja nicht selber gemacht hast. Ist ja logisch. Das ist ja wie, wenn ich meinen Arbeitsweg laufe. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein guter Vergleich ist. Aber wenn ich jetzt dort hinlaufe, wo ich arbeiten muss, dann habe ich doch viel krassere Erinnerungen an den Arbeitsweg, wenn ich es nicht jeden Tag mache, als wenn ich mit dem Auto gehe oder irgendwie mit dem Zug.
Absolut. Du bist ja viel aktiver und offener. Du hast viel mehr Erlebnisse, oder? Während dem. Und du hast auch Emotionen. Weißt du, vielleicht kommt der Hund und du so, wow, verschrickst, oder? Und nachher siehst du mega schöne Blumen. Und hast,
ja, genau.
Und schon, ja.
Genau, also das heisst, wenn ich selber erlebe, wenn ich selber quasi wie ins Doing komme von dem Prozess, dann habe ich natürlich auch bessere Erinnerungen. Mhm. Aber könnte man das Beispiel jetzt weiter, ich bin jetzt gerade spontan, könnte man das Beispiel weiterdenken? Also ist denn nicht KI etwas, wo so ein bisschen uns wie Transportweg verschnellert? Also wie das Auto, früher, wo das Auto noch nicht gehabt, haben wir Kutsche gehabt und ganz früher haben wir laufen und irgendwie, wo die Kutsche kommt, hat man vielleicht auch gesagt, dann bewegst du dich gar nicht mehr.
Ja.
Und wir machen ja, und wir machen ja gleich noch Sport, wir bewegen uns ja gleich
anders,
noch.
Anders, ja.
Ist das ein Vergleich, den du findest, der verhebt mit der künstlichen Intelligenz?
Ja, ich finde es einen sehr guten Vergleich. Und jetzt mal tatsächlich einmal vom Hirn aus denkt, ist es so, also wenn wir ja eine Gedächtnisspur formen, also etwas, was wir möchten erleben, dann ist ja das gesehen eine episodische Gedächtnisspur, sprich, da hast du das ganze Erlebnis. Und spannend ist, da wird wirklich, das wird dran verknüpft. Das ist auch, wenn du, die Leute sagen manchmal auch, also wenn sie verschiedene Sprachen reden, du fühlst dich in einer anderen Sprache auch ein bisschen anders, weil, und dann fragst du manchmal auch, warum. Ich sage, ja, das ist, wenn du eine Sprache lernst, hast du eben auch Emotionen und Erlebnisse in dieser Sprache mit den Leuten etc., wo du wieder dran verknüpfst. Also das Hirn tut auch Emotionen mit verknüpfen, das Netzwerk, das sind wirklich neuronale Netzwerke, die eben auch affektive Knoten sozusagen dann da sind, wo du, wenn du das erinnerst, gleichzeitig auch die Gefühle wieder abrufst. Also es ist nicht einfach nur semantisches Wissen, nur die Informationsknoten sozusagen, die du hast. Und das ist eben spannend, dass wenn wir eben so eine episodische Gedächtnisspur machen, indem wir eben etwas lernen, indem wir auch etwas daran arbeiten und so, je mehr wir eigentlich da dabei erleben, das ist auch von Lernpsychologie, ist so ein wichtiger Punkt für nachhaltiges Lernen, ist, je mehr du dabei erlebst, desto besser. Dann hast du mehr Emotionen, du hast Vertiefung, oder da, wo du dabei spürst, auch nachdenkst, reflektierst, vielleicht nochmal vier Umwege denkst, oder? Dann vertieft sich das Ganze. Und je stärker die episodische Gedächtnisspur, desto stärker nachher auch das Semantische, wo bleibt, also das Nachhaltige, wo du nachher im Langzeitgedächtnis abspeicherst. Und das heisst, wenn wir an KI abgeben, verlieren wir sehr viel von dem Episodisch, von dem Erlebnis während dem. Oder auch ein bisschen das Krampfen. Weil ich vorhin gesagt habe, ein bisschen das Dranbleiben, das sind auch Emotionen. Da musst du Ausdauer an den Tag legen. Oder? Das ist auch mühsam. Und da meine ich durchaus auch die negativen Emotionen. Mhm. Aber bei Einstein ja, oder Katrin hat auch geschwitzt. Das ist für sie auch, es ist auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen bloßstellen gewesen, oder? Dass die Emotionen hast bei KI einfach nichts. Eben, das ist einfach, zack, du hast es gratis. Ohne irgendetwas zu krampfen. Und dann ist klar, dass das im Hirn so ein bisschen, ah, ja, du, so wichtig ist das nicht.
Das wird
habe ich wieder vergessen.
Ja.
Und was du sagst, man passt nicht an. Eben, wenn wir die Zeit nachher für anderes einsetzen, wenn ich sage, hey, dafür habe ich jetzt mehr Zeit, um an meinem Gigastück zu üben, zum Beispiel üben zu haben, und jetzt kann ich mehr für das investieren. Oder jetzt gehe ich dafür mit meinem Team, gehe ich mal über das nächste Produkt mal diskutieren, statt dass ich jetzt hier mein Konzept vier Stunden lang schreibe. Oder KI macht das für mich. Also dann ist es super, wenn wir so anders einsetzen. Ich glaube, da müssen wir einfach weise sein. Wenn man dann natürlich noch die Führungszeit auch noch zu oben Netflix und weiss nicht was rumhängen, das ist dann schon, habe ich schon das Gefühl, dass doch ein wenig Stimulation, die wir haben.
Hast du das Gefühl, dass wir gerade in einer Situation sind, wo wir irgendwie in eine falsche Richtung gehen?
Also, wenn man sieht, jetzt eben psychische Gesundheit, aber die Jugendlichen, habe ich schon das Gefühl, da ist einfach sehr viel Unachtsamkeit rum. Und ich habe für mich das Bild so, jetzt gerade mit Medien, ich glaube, verstehen wir schon sehr viel noch nicht. Also, wenn wir von der Hirnforschung wissen, ich will nicht einfach schwarz malen, aber wir müssen es einfach schon ernst nehmen. Wenn wir sehen, das ist schon ein bisschen hinten in die falsche Richtung. Ja. Also schon, es ist in die falsche Richtung. Also du siehst schon auch den Frontalkortex, der sich verkümmern kann. Also verkümmert, einfach kleiner werden, gewisse Strukturen. Dann frage ich mich schon, warum tun wir da nicht ein bisschen früher schützen? Und eben mein Bild, das ich habe, ist wie, wo man mal gecheckt hat, wie wichtig der Velohelm ist. Oder gestern, als ich Auto gefahren bin, hat der Piepsen, den ich mir angeordnet habe. Ich dachte, ja, das ist etwas, was man mal installiert hat, weil man gecheckt hat, wie wichtig das ist. Oder? Und ehrlich, bräuchte es genau so etwas jetzt bei den Medien auch. Und ich bin auch sicher, es wird kommen. sind jetzt wirklich in dieser Zwischenphase, wo man dann, glaube ich, mal bei Jugendlichen, hey, nach einer halben Stunde, der muss es piepsen, der muss das Nattel ablöschen, was auch immer.
Explodieren!
Ja, ja. Weil einfach der Arm im Frontalkortex zerschleidet, dann tun wir den Schutz am besten einbauen. Und bei uns halt eben auch, man sagt, KI halt ein bisschen limitieren oder weil immer. Und dann werden wir einen guten Umgang finden, bin ich sicher. Also ich bin durchaus optimistisch.
Weil wir es selber nicht mehr schaffen, auf das Marshmallow zu warten, wie der Marshmallow-Test zeigt.
Ja, genau. Damals, oder? Ja.
Also das ist mir jetzt einfach vorhin Sinn gekommen, du gesagt hast, man muss manchmal den Schmerz durchleben, ein bisschen leiden, das Tal von den Tränen spüren, um nachher wieder irgendwie die doppelte Freude zu erleben. Das ist der Marshmallow-Trick, hat man gesagt, warte auf das Marshmallow. Wenn das Marshmallow nicht das ist, dann kommst du zwei über, hat man dem Kind gesagt. Mhm. Und dann haben wir herausgefunden, die hat es auch schon Kinder, die das nicht gemacht haben, oder?
Mhm. Ja, entspannend ist, es hätte korreliert da mit späterem Erfolg.
Ah, die, die es geschafft haben zu warten, die sind nachher erfolgreicher gewesen.
Mhm. Man ist ein Teil davon, dass du deine Ziele erreichst.
Und wir arbeiten es heute nicht mehr so fest auf das Marshmallow warten.
Nein. Das ist so. Und auch die Konzentrationsfähigkeit, also wie lange man etwas oder kann fokussiert bleiben, nimmt ab. Und das sind schon, wenn du fragst, gehen wir die falsche Richtung. Also wir trainieren es momentan schon ein bisschen die falsche Richtung. Wir trainieren schnelle Reiz-Belohnungs-Verknüpfung. Und das Warten ist dann, also ist auch messbar durchaus. Also gibt es einen Teil im Hirn, es gibt verschiedene natürlich, aber eine davon ist der anteriore singuläre Kortex, also der vordere Teil. Bei dem Schlauch da im Frontalkortex innen dran. Und das ist eigentlich der Ausdauermuskel vom Hirn. Und das bei Leuten, die sehr viel multitasken. Multitasken ist ja auch ein bisschen, du machst etwas und dann kommt etwas anderes und da kommt eine Nachricht, da ein E-Mail. Du musst immer ablenken lassen, also bleibst nicht dran. Und die Leute, die das viel machen, die haben ein bisschen kleiner. Also bei denen wird es ein bisschen kleiner. Und das zeigt sich schon auch im Hirn. Das zeigt sich in anderen Frontalgebieten. Das ist so unsere Selbstregulationsfähigkeit eben. Also es ist Hirntraining ein bisschen die falsche Richtung.
Können wir uns miteinander das Hirn anschauen?
Mhm. Ja, ich hätte es da.
Hättest du es da?
Ja, das soll ich schnell holen, ja.
Also du hast wirklich, ich habe das schon gesehen, dass du das teilweise an Terminen mitnimmst.
Ja, immer eigentlich.
Das ist jetzt ein blöder Vergleich, aber Zafi hat aber das Gebiss dabei gehabt.
Ja, das ist schon so. Ich habe auch mein Hirnmodell dabei.
Warum hast du das immer dabei?
Ja, das ist doch einfach mega schön, wenn man es gerade anschauen kann. Und ich finde es schon noch cool. Weißt, ich glaube, mein Anliegen ist halt, wenn man über so Themen redet, manchmal nehmen es die Leute nicht so ernst. Also sagen wir mal so Multitasking, ja, du bist nicht so schlimm. Oder weißt du, ja, kein, wenn du dich mal verstehst, und wir sind von der Hirnforschung her einfach schon viel weiter heute. Und wir können Sachen bildhaft darstellen, die wir früher halt einfach noch nicht haben können. Und wenn man mal versteht, dass das nicht einfach so ein Pseudo-Erkenntnisse sind, sondern messbare, physisch messbare Veränderungen im Hirn, man versteht es manchmal einfach ein bisschen besser. Also es ist mir so wichtig, dass man nicht, es sind nicht irgendwelche Theorien oder so, sondern es sind neuronale messbare.
Neuronal messbar und Neurologie sind bei Wunder von dir zu hören, wo wir gerade stehen in Sachen Hirnforschung. Warum nehmen das Leute nicht ernst?
Ich glaube, das Wissen ist noch nicht so dort angekommen, wo es muss. Also respektive die Erkenntnis aus der Hirnforschung wird durchaus eingesetzt. Aber an Orten, wo es oft immer gegen uns kommt, sei es zum Beispiel bei Social Media, höchst aktuelle Hirnforschung, die dort reinfließt. Die haben ja Berater, Beraterinnen aus der Neurologie, die genau wissen, wie der Rhythmus muss sein, wie das muss funktionieren mit dem Überraschen. Es dürfen nicht zu regelmäßig sein. Also wirklich perfekt abgestimmt auf das, was man weiss, was das Hirn liebt. Also was das Belohnungssystem am besten stimuliert. Die Erkenntnisse sind durchaus in der Gesellschaft angekommen. Wenn man jetzt aber schaut, dort, wo sie am dringendsten nötig wären, psychische Gesundheit und in der Schule, in der Bildung, sehe ich riesen Gaps, also Lücken. Und das ist genau da motiviert, zu sagen, hey, jetzt mit Hirncoach, wenn wir probieren, dort reinzukommen, mit der Schule, dass das neueste Wissen einfach auch umgesetzt wird. Und da können wir so viel mehr machen. Und wir können so viel mehr in der Prävention tätig sein, wenn man mal versteht, was braucht denn das Hirn, was tut gut. Das schützt es. Und das ist so mein Anliegen dem. Und das immer, du hast gefragt, sorry, jetzt bin ich da.
Nein, aber es ist hochinteressant. Komm, wir schauen zuerst mal kurz das Hirn an. Also Barbara hat jetzt ein Hirn für genommen. Ist das also wirklich in dieser Größe? Das ist ein riesiges Hirn.
Ja, es ist, glaube ich, ein bisschen grösser als Original. Also ja, gell? So knapp. Also 1,4 Kilo ist dies etwa.
Das weißt du einfach so, wie viel das ist. Ist meins nicht ein bisschen schwerer?
Ja, es ist der männliche Durchschnitt, glaube ich. So ja, Männer meinen ja immer noch, sie hätten ja ein bisschen Vorteil, weil sie ein schweres Hirn haben. Ja. Wir Frauen haben nur 1,25, aber das ist dann nicht so.
Ich kann nur einem Klischee gerecht werden. Dass der Mann hat das Gefühl, er sei gescheiter.
Das ist so, ja. Nein, da haben wir leider können nicht trumpfen.
Also ich bewundere, was jetzt alles in dem Hirn erklärbar wird. Und dann würde ich gerne mit dir reden über die Situation, dass wir eigentlich schon sehr viel wissen, aber in der Erziehung und an Schulen das gar nicht so richtig gelebt wird. Das ist jetzt ein Teaser auf nachher.
Super.
Aber erzähl mal, wo stehen wir jetzt gerade in der Hirnforschung? Was weißt du alles über das Hirn? Was
bist du? Also geil, da können wir jetzt viel. Das ist jetzt eine globale Frage. Sorry. Da haben wir 3 Stunden Zeit. Nein, ich sage 3 Punkte, die aber ganz kurz zusammengefasst, die momentan glaub, voll heiß am Laufen sind. Das Hirn ist die Neuroplastizität. Also wirklich kann zeigen, das Hirn verändert sich in verschiedenen Regionen, je nachdem von der Aktivität her. Speziell, was es momentan viel gibt, ist Bewegung. Zum Beispiel in Bewegung der Hippocampus wirklich vergrößert. Der Hippocampus ist unsere Lernstruktur, das Gedächtnis, das wir enkodieren. Also man kann zeigen, einen direkten Einfluss auf die Struktur und auf wie viele Neuronen gebildet werden.
Also wenn ich mich körperlich bewege, dann hilft das, dass ich besser mir Sachen kann erinnern kann?
Yes.
Dann würde ich besser im Memory spielen?
Ja, vielleicht transferiert es auf die Fähigkeit, aber es ist ja mehr einfach allgemein, wenn man, wie man aufnahmefähig ist. Ja.
Okay.
Und auch natürlich Demenzprävention, weil der Hippocampus ist der, der am ehesten an Struktur auch verliert, wenn man eine neurodegenerative Erkrankung hat.
Also Bewegung ist so etwas für die Hirnhygiene und für die Hirnentwicklung.
Absolut, Hirnfitness. Und genauso auch bei Musik.
Ja.
Ja, und bei Musik ist zum Beispiel, sieht man, dass es die Verbindung von rechter und linker Hemisphäre noch erweitert, also die Brücke, die wir dort haben.
Mhm.
Und andere Struktur natürlich auch. Also du siehst im Hirn, in einem Hirn ja, ob jemand Musik macht oder nicht. Das finde ich auch spannend. Also, aber da gibt es ganz viele andere Beispiele.
Der Bereich ist dann grösser ausgeprägt.
Ja, genau. Das ist wirklich hast ein bisschen mehr im Hirn, wenn du Musiker bist.
Das wäre jetzt bei dir so.
Ja. Oder? Mach mein Hirn ein bisschen grösser. Ja. Absolut.
Das habe ich mal von dir gelesen und ich habe dann gedacht, ich muss wirklich, es ist schade, dass man nicht einfach das Instrument weitergespielt hat.
Hey, ja, voll. Ich fange einfach wieder an.
Ja, genau.
Hey, gerade gestern habe ich gefragt, wer für euch spielt eins? Und dann hat er gesagt, ja, mit Klavier hat es probiert, aber er hat wieder aufgegeben, das gehe ich nicht mehr. Dann hat er gesagt, ja, wie lange bist du dran geblieben? Und der hat sich herausgestellt, er hat einfach die Erwartung gehabt, dass das jetzt relativ schnell geht.
Ja.
Und das kannst du nicht erwarten, du musst einfach ein bisschen dranbleiben. Und ein älteres Hirn, also älter, der war auch noch jung, auch 40, noch ganz jung. Jedenfalls, ein älteres Hirn hat natürlich schon ein bisschen länger zum Lernen, weil du weißt ja auch schon viel mehr. Also wenn du etwas Neues lernst jetzt, muss dein Hirn viel mehr arbeiten, als wo du 12 warst und du einfach deine Lehrbibliothek sozusagen können. Einordnen. Ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man darf nicht die Erwartung haben, dass man Sachen innerhalb von 2-3 Wochen lernt.
Warum wird das schwieriger, wenn man älter ist?
Es wird komplexer. Du hast schon viel mehr, ich kann mir vorstellen, schon viel mehr Netzwerke. Oder? Und dort musst du anknüpfen. Lernen heisst, du tust anbauen an die Netzwerke und du tust miteinander verbinden. Je mehr du schon weißt und kannst, ist es auch komplexer. Und du hast noch ganz viele andere Aufgaben, die du jeden Tag die damit abgeben musst.
Und das Netzwerk hast du vorher schon angesprochen. Das ist wirklich, man kann sich das wirklich wie ein Netzwerk vorstellen, wo so Verknüpfungen, Synapsen miteinander verknüpft sind. Und die bespielen wir auch immer wieder, wenn wir das Gleiche machen oder wenn wir das machen. Das sind so die Autobahnen.
Ja, genau.
Und darum ist es so schwierig, Muster zu ändern.
Ja, genau. Absolut.
Wenn
du eine Aktivierung hast zwischen 2 Neuronen, dann wird die Verbindung ein bisschen effizienter sozusagen. Da hast du die Bahnungen und da baust du das ja aus. Also die Effizienz wird grösser. Im Hirn fällt es einfacher.
Aber jetzt doch banal nochmal naiv gefragt, wenn jetzt das Netzwerk zwar schon besteht bei mir als ein bisschen ältere Person als bei meinem Kind, hat es ja gleich noch Platz für neue Synapsenverbindungen?
Immer.
Eben. Und warum wird es dann gleich schwieriger?
Es wird einfach komplexer. Also du brauchst ein bisschen mehr Durchgänge. Weil, also es ist klar, die Plastizität, die wird schon ein bisschen kleiner. Also bei Jungen ist die noch viel grösser, weil dort ja noch der Aufbau im Gang ist. Also die sind gar nicht mal noch nicht ganz ausgereift. Und da, das ist wie, oder wenn du bei einem Haus, das noch am Konstruieren ist, steht noch anbauen und ist einfacher, als wenn er schon fertig ist. Eben, es ist nie fertig, aber es ist natürlich schon, die Beweglichkeit ist schon ein bisschen kleiner.
Schönes Bild. Ja,
aber gleich kannst du in der Zeit anbauen und aufbauen. Eben, man muss einfach ein bisschen mehr Durchgänge haben. Das ist auch da, was man von der Forschung weiss. Also die Lernkurve bleibt eigentlich ähnlich steil, aber du brauchst mehr Durchgang, um die Erhöhung dann zu erreichen. Also wirklich mega Geduld. Wenn ich mir eben gestern auch gesagt, du musst einfach nicht erwarten, dass die Fortschritte gerade von Tag zu Tag kommen, sondern einfach dranbleiben über Wochen. Und am besten, du musst nicht zu intensiv, sondern einfach konstant. Also lieber jeden Tag 5 Minuten Klavier spielen zum Beispiel, statt einmal in der Woche 3 Stunden oder so.
Wie beim Sport.
Wie beim Sport eigentlich auch, genau. Ja. Die werden immer wieder angestoßen.
Und da geht es ja gar nicht darum, ob man gut spielt oder nicht, sondern es geht darum, dass man spielt.
Ja, das finde ich auch mega etwas Wichtiges. So zu sagen, wir Erwachsene haben ja schon schnell mal das Gefühl, es muss nach Leistung. Also die Leistung wird, ist da, wo muss schlussendlich, oder auch gemessen wird. Es hat einfach auch die Freude am Prozess. Und es muss nicht gerade mega tönen. Du kannst ja Freude haben, es werden Neuronen bespielt, da oben. Also, das ist ja auch Motivation.
Voll.
Wobei, bei meinen Kindern nützt das auch nichts. Wenn ich mir sage, jetzt musst du dir vorstellen, du übst, dann fährt der Hippocampus an von Neuronen, produziere ich ein bisschen mehr. Das ist ja cool, oder? Das ist ein Netzwerk und da. Dann wäre es schön, sie würden so 3-4 Stunden üben, aber leider. Aber ich finde schon, wenn du das Hirn verstehst, ist lebenslanges Lernen hat nochmal eine ganz andere Bedeutung. Weil du weißt, das Hirn liebt es.
Ah.
Und auch wenn es ein Krampf ist, vielleicht von den Emotionen her, das Hirn liebt es, 100%. Wir sind für das gemacht.
Das wäre meine Einstiegsfrage gewesen, die ich vorbereitet habe. Wir sind jetzt ein bisschen auf Kurs gekommen. Es ist eine halbe Stunde vergangen. Meine Einstiegsfrage war, was lernst du gerade im Moment?
Oh, Cello.
Cello?
Ja.
Ah, ernsthaft? Also, du spielst ja schon Gitarre, du spielst schon Klavier, du singst.
Gige
machst du ja, genau.
Schlagzeug, ja.
Und jetzt lernst du noch Cello. Mhm. Warum Cello?
Ja, schon immer, weil ich liebe das Instrument. Aber bei mir klingt es gar nicht schön. Nein, aber ich finde es mega schön, immer wieder etwas Neues zu lernen, sich als Anfänger fühlen. Auch mit den Kindern, also auch so zeigen, ich tue gerne wieder Anfänger sein. Und, ja.
Und das hilft eben auch im Hirn.
Mhm.
Immer wieder etwas Neues anfangen. Mhm.
Sprache auch, also Chinesisch bin ich auch ein bisschen dran, aber eben ganz auf Sparflamme, wenn ich viel Zeit habe. Aber durch das, ich weiss, hauptsächlich 1-2 Wörter am Tag, habe ich doch das Gefühl, bin ich ein bisschen dran.
Ja.
Also lernen darf wirklich auf Sparflamme passieren.
Gehst du den Schmerz? Also,
ja.
Oder bist du wirklich jemand, Barbara, der sagt, ah ja, eben lässig, jetzt nicht an meine Neuronen und so, das ist jetzt alles so, das passiert jetzt im Kopf. Ich kann mir vorstellen, dass du das so denkst und gleichzeitig ist es manchmal dann doch irgendein Stress und im Alltag und so und das muss man dann auch noch.
Mhm.
Wie motivierst du dich immer wieder, um etwas Neues zu lernen?
Ich gebe schon der Freude einen wichtigen Platz. Also ich probiere immer die Freude an dem, was ich mache, im Vordergrund zu haben. Also es gibt auch Leute, die mich fragen, ist das nicht ein Krampf? Oder wenn sie mein Buch gelesen haben, dann sagen sie, wenn ich das jetzt alles möchte umsetzen, ein Hurenkrampf.
Mhm.
Sag ich, ja. Aber ist doch, also weißt, wenn du es mit Freude angehst, respektive das ist ja nicht eine Pflicht, sondern das ist doch, also das ist ja etwas, was, das geht einem ja besser dabei. Also eben, es ist nur, wenn es zu fest mit Leistung gekoppelt ist, dann ist es ein Krampf. Aber wenn wir es mit Freude, also du hast ja mehr vom Leben mit Lebensfreude zusammenbringen, dann hast du mehr davon. Also das ist wirklich auch eine Einstellungssache. Sprich, wenn ich mit dem Hirn jetzt sage, hey, ich habe so Freude an dem Chinesisch, es tönt auch so schön und ich freue mich, dass ich ein bisschen zu reden konnte. Wir haben auch ein Jahr in Taiwan gewohnt und dort habe ich so die Liebe zu einer Sprache entdeckt. Dann ist doch das etwas anderes, wenn ich sage, jetzt muss ich noch die blöden Chinesisch-Mokabelbüffel heute, einfach weil ich halt muss dranbleiben. Ein bisschen übergespitzt gesagt, oder? Also die Einstellung macht wirklich viel aus. Und so sagt man auch Neugier, zum Beispiel ist ja der Motor, das ist der Beste, den du hast. Und wenn du neugierig oder freudig an Sachen hergehst, gibst du im Hirn eigentlich schon eine Belohnung. Also es ist wie eine Vorschussbelohnung für das, was du nachher machst. Das heisst, du hast schon mehr Freude dabei oder hast auch schon mehr Belohnungssystem aktiviert, sprich hast du ein bisschen mehr Dopamin bei dem, was du machst und lernst dann auch schneller, ringer, meine ich. Es ist wie dünger. Also die Einstellung macht wirklich etwas aus.
Die Einstellung macht etwas aus, die eigene innere Haltung macht etwas aus. Darum gibt es also Studien mit der High-Power-Pose.
Ja, das
wenn
ist
ich so
tue,
als würde ich siegend über das Ziel hineinlaufen oder genau sagen, kommt gut, dann oder das Lächeln 60 Sekunden lang so tue, als würde ich lächeln.
Ja, das ist alles Selbstgespräch. Oder deine Haltung, deine Gedanken, das ist Selbstgespräch, ehrlich, wo du mit dem Hirn redest und das Hirn lässt deinem Selbstgespräch zu.
Und sagt dann, das stimmt.
Ja, will die immer bestätigen. Und wenn ich sage, ich habe Freude an dem, dann will das Hirn bestätigen, ich habe wirklich Freude.
Das ist ja mega schön, wenn man das mal erlebt.
Ja, du kannst viel verändern, gerade beim Lernen.
Ich weiß es gar nicht, es ist so hochinteressant, aber wir können jetzt so verschiedene, ich komme mir auch vor, wie in einem Netzwerkgespräch, wo wir da vom einen Punkt zum anderen, aber sind wir schon fertig mit dem Hirn?
Jetzt sind wir bei dieser Neuroplastizität, und dann schnell die anderen, aber ganz kurz. Wir, du hast ja gefragt, was so aktuelle Forschungsthemen auch sind. Die Neuroplastizität ist eben eine von denen und ich finde, das ist eine von den wichtigsten. Also wenn wir die mal noch ein besser verstehen, da können wir so, schon viel daraus schliessen. Genau, und das Zweite ist, das ganze Thema, wie es ja mit dem ganzen Organismus verbunden ist. Das heisst, momentan gibt es sehr viel Forschung, wo man eben schaut, zum Beispiel, wie hängt das mit Bakterien im Darm zusammen? oder mit dem Herzrhythmus oder mit der Herzratenvariabilität zum Beispiel. Man merkt, das hat einen enormen Einfluss gegenseitig. Das ist ja alles über den Vagusnerv verbunden. Das heisst, man tut das Hirn gar nicht mehr isoliertes Organ so beforschen, sondern viel mehr auch in Interaktion mit anderen Organen. Wenn man zum Beispiel merkt, Parkinson ist gar nicht einfach nur zum Beispiel eine Störung, die im Hirn anfängt mit dem Dopamin, wo man zu wenig hat, sondern tatsächlich ein Bakterium, das man kann im Darm messen kann, bevor es überhaupt messbar ist im Hirn. Also es ist mega spannend, einfach wie so, wie das auch im klinischen Bereich viel mehr ja, so in Fokus rückt und die psychische Gesundheit natürlich auch.
Ja.
Genau, und dann der dritte Bereich, wo ich denke, schon auch extrem wichtig jetzt gerade, wo am Laufen ist, ist das Ganze, also Prävention, Kraft von Prävention, wo du auch für neurodegenerative Erkrankungen siehst und natürlich auch die Intervention, also Therapie. Und das ist etwas, was uns noch wird sehr beschäftigen. Wir werden älter, also hoffentlich, du und ich ja auch. An dem schafft man, mit dem Longevity-Hype, oder? Wir wollen älter werden. Aber wenn, ich meine, wo wir früher vielleicht mit 80 gestorben wären, heute noch 20 Jahre leben, müssen wir einfach schauen, dass wir dann unser Hirn auch noch gesund haben.
Mhm.
Sprich, Demenzprävention ist unglaublich wichtig. Und da sehen wir heute auch schon viel mehr. Was kannst du machen, damit die Tau-Proteine überhaupt gar nicht entstehen, damit der Abbau gar nicht so stattfindet. Und da gibt es ganz viele Studien, die zeigen, aha, da gibt es ja Aktivitäten, wo wie so eine Reserve aufbauen im Hirn. So dass wenn du nachher biologisch gesehen zwar ein bisschen den Abbau hast, den kann man ja nicht einfach verändern oder einfach, den kann man nicht einfach wegschicken, der kommt ein bisschen. Aber dass du den eigentlich gar nicht spürst, dass du das gar nicht Symptome hast, heisst auch hier wieder die Neuroplastizität, was du das Leben lang machst, ist Prävention für später.
Ja.
Und eigentlich mehr auch bei Prävention ansetzen als bei Therapie, wäre da so die Vision.
Kannst du ein Beispiel geben, was würde helfen? Was müssen wir präventiv machen?
Wenn man das Beispiel nimmt, wo man, das sind so Längsschnittstudien, und dann schaut man, was machen die Leute regelmässig, also wie leben sie, was haben sie für Hobbys? Und dann schaut man, welche Hobbys haben den stärksten Prädiktorwert, also Vorhersagewert, auf bessere Hirngesundheit oder eben auf schlechtere. Und dann hast du irgendwie Jassen, dann Spiele machen, das sind alles so gute Sachen, oder? Du hast Sport natürlich, dann hast du Schachspielen, das ist natürlich auch super, die Kreuzworträtsel machen etc. Und das Stärkste, jetzt auch gerade wieder laut der neuesten, längsten Studie, ist Tanzen. Leute, die regelmässig tanzen. Und das ist eigentlich schon noch, weißt du, das Tönen so, ja, du hast ein bisschen tanzen. Die Leute nehmen das haben nicht so ernst. Aber wenn du eben mal verstehst, was Tanzen bedeutet im Hirn, hey, wow, gibt es ein besseres Training? Dann hast du Musik, was sowieso etwas vom Besten ist. Du hast Bewegung, du hast Koordination, du hast Interaktion, du hast das Sensorische, du hast Freude, also so die Kombi. Und dann merkst du, aha, das ist eigentlich alles drin, was das Hirn liebt.
So gut. Also ich bin auch schon Ecstatic Dancen.
Ja, cool. Da gehst du voll, oder? Zeigst du alles von dir.
Es gibt ja die für alle, die das nicht kennen oder die stirnrunzeln, die jetzt die Folge hören, denken, was ist denn das? Es gibt eine Regel, es wird nicht irgendetwas konsumiert, kein Alkohol und so. Und gleichzeitig ist es ein DJ, der irgendein Set aufbaut. Und ich jetzt gerade das ganze Wasserfläschchen mit dem Ellbogen. Was ist jetzt da koordinativ in meinem Hirn falsch gelaufen? Jetzt habe ich es mit dem Ellbogen.
Du hast einfach das jetzt nicht im Blick gehabt. Du bist voll fokussiert. Das ist ein gutes Zeichen.
Das hat auch noch nie passiert.
Expressiv ist
expressiv.
Eben,
ist es geht wirklich über den ganzen Laptop hinein.
Ja, aber der mag das verlieren.
Der mag das verlieren, genau. Das ist jetzt, sind wir jetzt nicht perfektionistisch. Mm-mm. Aber man tanzt einfach 2 Stunden, verausgabt sich und hat es irgendwie gut und am Schluss geht es einem wahnsinnig. Also es ist wirklich so richtig erfüllend.
Mega schön.
Auch nicht immer gewesen. Ich bin manchmal auch fest bei mir und wollte es dann irgendwie, ist mir dann gleich ein bisschen unangenehm, wenn ich jetzt da so...
Ja, wieder die Leistung.
Genau, wieder die Leistung. Jetzt aber... Wenn ich das Menschen erzähle, dann gibt es verschiedene Reaktionen.
Kann man vorstellen.
Die eine die reagiert so sympathisch wie du und sagt, ah, cool.
Und die andere,
sagen, okay. Das passiert ja auch mit dem Kopf, mit dem Hirn. Irgendwie löst man dann mit solchen Aussagen auch bei Leuten etwas aus. Und da habe ich mich schon gefragt, was ist es denn? Was passiert denn da im Kopf, wenn... Wenn Leute so einen Abwehrmechanismus haben oder eben irgendwie können sich auf etwas einlassen.
Mhm.
Weißt du, was ich meine?
Ja, voll. Also das ist ja alles erlernt, gell? Also das Kämpfen und so, das ist alles erlernt. Wenn wir auch daheim, jetzt tu doch nicht so, jetzt benimm dich da ein bisschen, jetzt tu dich ein bisschen inhibieren bitte. Also weißt du, das ist ja bei unserer Gesellschaft, also ist ja schon ehrlich unglaublich, oder? Wie fest man sich dem muss anpassen und das Gefühl, nein, jetzt tanzt einer aus der Reihe, das ist ja nicht das Kompliment, wenn man sagt, einer tanzt aus der Reihe.
Nein.
eigentlich ist doch das wunderschön, oder?
Dabei sagst du jetzt zu, das müssen wir eigentlich machen.
Ja.
Tanzen und nicht immer in der Reihe bleiben.
Ja, ganz genau. Neugierig schauen kann man es auch anders machen. Darum denke ich, das ist schon viel einfach gesellschaftlich nach diesen Normen. Und wenn du mal vom Hirn aus denkst, ist es einfach ganz anders. Und ich glaube, diese Sicht, also die Perspektive wünsche ich mir mehr. Also mehr so, was tut mir wirklich gut, was tut uns auch als Gesellschaft gut und weniger von sieht jetzt gerade super aus oder was macht sich gut.
Ja. Und das wäre jetzt gerade die Überleitung zu dem, was du vorher angesprochen hast, dass man vieles schon wissen, aber umgesetzt wird wenig, wenn ich dich richtig verstanden habe. Was müsste in deinen Augen sofort geändert werden?
Also jetzt bei Schulen zum Beispiel gerade der Umgang mit Medien. Ich habe das Gefühl, jetzt modern heisst einfach mehr Medien. Oder in der Berufsschule, wo sie ihre eigenen Laptops mitnehmen, wo alles andere auch drauf ist. Und einfach krasse Ablenkung rum ist. Also das sind Sachen, die das Lernen wirklich schlechter machen. Und Aufmerksamkeit, Gedächtnis, das heißt auch verschlechtern. Sprich, da einfach viel mehr zur Methode greifen. Was fördert euch wirklich das Lernen? Was tut Jugendlichen, was tut Kinder gut in dieser ganzen Entwicklung? Wo haben sie Freude am Lernen? Also zum Beispiel das Notensystem, finde ich, könnte man viel mehr auf Lernnoten gehen. Also was hast du dazu gelernt? Wie wirst du besser in deinem Prozess? Und das nachher echt benoten und feiern. Viel mehr aufs Kooperative wieder gehen, also das Miteinander lernen, je nach Interesse die Leute ein bisschen zusammenzutun, sie einander auch anstecken mit Interesse, weil Begeisterung selber ist etwas, was du eben kannst vermitteln und die Lehrperson kann es vielleicht auch nicht auf alle immer. Also solche die, dass du eben das Miteinander auch mehr hast. Ja, und dann halt so die Lernstrategien, die halt, die sind auch nicht so konform, eben, die sind auch ein bisschen schräg, aber vom Hirn her gesehen hocheffizient und auch effektiv ist, wenn du viel mehr dich bewegst dazu. Wenn du halt auch mal singst dabei, wenn du klatschst, wenn du mit Farbe und mit Rhythmus, was auch immer, einfach viel mehr das Multisensorische auch wieder einbaust und man das nicht abtut, dass irgendwelche kreatives Gewusel, ja, durch jetzt solche Sachen würde ich wieder mehr wünschen. Ja. Und an der Uni genau so ehrlich, also weißt du, an der Hochschule auch.
Wie machst du das bei den Vorlesungen?
Gut, wir malen dort schon nicht. Aber ja, also wir stehen viel auf. Also das sind sie sich gewohnt bei mir, aufstehen, ein bisschen Übungen machen. Wir singen auch zusammen tatsächlich.
Aber wirklich?
Ja.
Was?
Wirklich.
Venus von Bümplitz.
Ja, haben wir das auch so. Das ist jetzt gut. Den haben wir mal gesungen.
Das ist
ja
so ein Aufgleiter, wenn man in Bern, also weißt du, wenn man in Bern unterrichtet.
Den können halt alle.
Den können alle.
Ja. Oder auch, dass ich überraschend mal mit einem Studenten zusammen ein Musikstück vorgetragen habe. Und dann haben wir öfter alle mitgesungen. Also haben wir da den Text gegeben. Ja, so Sachen, die auch ein bisschen bleiben. Und ich wünsche mir, dass es auch nachhaltig darf oder etwas kann sein, was ihnen wieder in den Sinn kommt. Und vor allem aber wünsche ich mir, dass eine Vorlesung so gestaltet sein kann, dass sie auch motiviert sind, zum kommen. Weil da ist ja die Kunst von heute, dass sie überhaupt noch den Mehrwert sehen von so einer Vorlesung.
Mhm.
Und Freude haben, auch einander zu sehen, weil die Interaktion ist schlussendlich etwas vom Wertvollsten, auch im Studium, wo du kannst einander geben, oder miteinander.
Mhm.
Du kannst lernen.
Aber nochmal vielleicht kurz zurück zu dem Widerstand, oder? Also ich erlebe das manchmal auch in Situationen, wo ich mit Leuten irgendeine Übung machen will, jetzt gerade so in meiner Aufgabe vielleicht das Rhetorik- und Auftrittstraining, wo es dann irgendwie darum geht, in den Körper zu kommen oder irgendwie mit den Leuten irgendwie so ein Warm-up zu machen. Und dann merke ich, wie dann auch so Widerstände rum sind und dann denke ich, ja, aber das Bewegen und so, das ist echt cool. Und so wie du vorher jetzt angesprochen hast, dass die Leute irgendwie auch dort ein bisschen Hemmungen haben, habe ich vielleicht auch mal gehabt, das verstehe ich irgendwo durch. Und wie ist es denn bei dir? Also gibst denn du amigs den wissenschaftlichen Kontext dazu und sagst, und jetzt probieren wir es gerade aus? Mhm. Oder weiss man, wenn man bei der Barbara Studer ist, in die Vorlesung geht, dann ist klar, dass man dann einfach so Sachen macht, die dem Hirn gefällt.
Also das hilft schon. Also jetzt so ein Referat, sage ich immer, ich kann nicht mehr vertrauen, alles, was wir machen, ist wissenschaftlich belegt. Und das hilft schon, glaube ich, wenn du kannst die physiologische Erklärung vorausschicken und es nachher machen. Und ja, ich meine, warum sollte man gegen unsere eigene Biologie ankommen? Was ich da einmal sage, ist, Hemmung ist ja eigentlich Bremse vom Frontalkortex und das ist grundsätzlich etwas sehr Gutes. Also ist ja super, haben wir die Selbstregulation, stell dir vor, wie eine Gesellschaft. Hätten wir sie nicht, hätte der Mani Matter auch besungen oder so. Haben wir sie Hemmungen, hey. Mhm. Und wenn wir es aber eben übertreiben mit dieser Hemmung, dann tust du eigentlich andere Prozesse unterdrücken, die eigentlich höchst gesund und angebracht wären. Und darum eben so Hemmungen, dass man dann das Gefühl hat, das kann ich doch nicht tanzen oder das kann ich doch nicht singen.
finde ich, ist eine Überregulierung oder eine Überhemmung, weil es eigentlich etwas ist, was sehr gut wird. Oder du kannst ja in einer Sitzung am Anfang einen Song machen. Du kannst, das kann mich überall. Ich wünsche mir, dass man das viel mehr auch im Gesundheitswesen noch reinnehmen, mit Patienten singen oder mit den Gästen, die kommen. Einfach, dass das viel mehr eingesetzt wird, dort, wo es eigentlich als Ressource dienen könnte. Und dort tut es uns sehr wohl gut, den Frontalkortex ein bisschen zu beruhigen und zu sagen, hey, du darfst jetzt ein bisschen entspannen, es ist kein Gefahr da. Easy.
Macht ihr chill das ein bisschen. Bei euch vor Sitzungen, macht ihr das so?
Ja, wir tun schon einmal zusammen singen, ja. Mhm. Oder auch der Humor ist mir wichtig.
Der ist auch, der hilft, zum kreativ sein,
ja,
habe ich
ja
letztens gelesen. Mhm. Und ich meine, das ist ja immer das Lustige, man nimmt ein Sitzungszimmer mit so Bürostuhl, ein Screen und niemand bewegt sich und es ist stierernst und dann sagen wir, oh, jetzt sind wir kreativ, jetzt sind wir kreativ.
Ja, so.
Das sind alles so Sachen, die eigentlich dagegen würden sprechen.
Cool, und dann hockt man noch.
Hockt
du hast nur beim Laufen, hast 40% bessere Kreativitätsscores.
Also Bewegung, es lustig haben miteinander und irgendwie in der Natur draussen.
Ja, das wäre auch noch. Und vor allem auch Sicherheit, also Verbindung untereinander macht ja auch etwas, weil das Hirn ja immer die Emotionen ein bisschen evaluiert, also weißt, fühle ich mich sicher. Wenn du in einer Gruppe bist, wo du dich nicht sicher fühlst, nennt man ja die psychologische Sicherheit, dann denkst du auch viel weniger also breit, also weniger assoziativ, weil dann tust du dir selber auch ein bisschen mehr hemmen, weil du noch gleichzeitig ein bisschen die Amygdala und das Bedrohungsnetzwerk um sie herum eigentlich aktiviert hast, immer so ein bisschen, wow, aber Achtung, nicht zu mutig, du weißt nicht, was da für Reaktionen kommen. Das will ich ein bisschen hemmen.
Mhm.
Darum sind da schon auch die Emotionen wichtig. Und die Verbundenheit untereinander, das darf nicht unterschätzt werden, ist ein Produktivitäts- und Kreativitätsbooster.
Und da passiert etwas im Hirn?
Ja, bei der Verbundenheit. Also eben, es ist mehr so, wie fühlst du dich im Team? Also fühlst du dich sicher? Sprich, wenn du Fehler machst, was kommst du für Feedback über? Oder hast du eine offene Diskussionskultur? Was passiert beim Misserfolg? Können wir es gegen dich stehen, schön mit dir zu dem, für das her zum Beispiel, das da. Und dann aber natürlich im Moment auch, also wenn du den Moment verbunden fühlst, sprich eben zum Beispiel, wenn du am Anfang eine Übung machst, kann sein, du tust zusammen eine coole Knobelaufgabe lösen, kommst zusammen aufs Ziel oder auf die Lösung oder machst eine lustige Koordinationsübung, das machen wir am oder eben einen Song. Wir haben auch schon einen Line-Dance zusammen probiert. Ja, es ist so lustig, oder? Und dann hast du natürlich gerade, hast du auch so eine sogenannte Synchronisation von den Hirnwellen, also messbar sogar, wenn du so etwas zusammen machst, synchronisierst du und aufgrund von dieser Aktivierung eigentlich nachher, oder auf der Basis von dieser Aktivierung nachher etwas zusammen machen, ist natürlich wunderbar. Also hast du definitiv bessere Leistung.
Genial. Und kommst du schneller ans Ziel.
Mhm.
Was machst du noch persönlich, um dich in einen Zustand zu bringen, wo du am erfolgreichsten kannst sein?
Also ich jongliere gerne. Also vor dem Wochenende zum Beispiel habe ich auch so an einem Programm geschafft, wo ich sehr kreativ müssen denken musste. Und dann habe ich auch jongliert. Wir haben so ein Band, wo man drauf kann laufen, respektive so ein bisschen wie auch balancieren. Das haben so Pro, finde ich super. Ich habe dort auch Musik gemacht vorher oder in der Pause noch schnell. Ich war dann auch allein im Büro gewesen, hilft natürlich auch. Genau. Ich bin sehr gerne barfuß unterwegs. Einfach, und dann, beim Laufen das wirklich so spüren, manchmal ein bisschen Summen dazu. Also das ist eine wunderbare Regulation. Und ich merke wirklich, kann man buchstäblich, wie sich das Hirn wieder erholt und wieder voll parat ist.
Kann man nochmal rasch beschreiben, wie das so komplex ist? Was passiert jetzt, wenn man jetzt dein Hirn könnte anschauen könnte? Was passiert jetzt genau beim Summen, beim Barfußlaufen?
Das sind natürlich ganz verschiedene Areale, aber grundsätzlich also zwei, die sicher immer jetzt dabei sind, bei diesen Beispielen, die du genannt hast, ist einerseits eben der Frontalkortex, der schnell mal müde wird. Also wenn wir jetzt lange etwas arbeiten oder sagen wir, du hast drei Online-Termine nacheinander, also dann bist du schlussendlich einfach ermüdet im Frontalkortex. Das ist auch messbar. Also der Glukoseverbrauch, der sich verändert und du siehst nicht mehr so effizient, also du wirst ja auch ein bisschen langsamer etc. Dann ist eben so eine Pause oder du kannst so eine Vorbereitung machen, ist höchst erholsam, also regenerativ für den Frontalkortex, dass der eigentlich wie kann sich vor Aktivierung her wieder erholen und nachher wieder viel leistungsfähiger ist. Und wenn du natürlich eine Pause machst und du zum Beispiel am Nattel hängst, hast du den Effekt eben nicht. Also das kannst du auch messen, zum Beispiel mit der Durchblutung. Du kannst messen eben vom Metabolismus her, dass der buchstäblich wieder fitter wird eigentlich. Und das spürt man. Also das ist wie auch beim Jonglieren zum Beispiel. Oder? Und beim Jonglieren kannst du es auch von der Aktivierung her messen. Also du hast nachher wieder bessere Frontalkortex-Aktivierung. Und das Zweite ist das Belohnungssystem, also das limbische System. Wo wenn du zu viel, also wenn du wirklich überarbeitet bist oder so ein bisschen ideenlos etc., dann hast du dort eine schlechte Aktivierung. Also schlecht ist natürlich jetzt generell gesagt, aber es wäre jetzt zu viel oder auch hormonell, da muss ich mehr so erklären. Du hast einen anderen Hormonmix, also du hast weniger Dopamin zum Beispiel dann drin, du hast weniger Serotonin, hast mehr Amygdala-Aktivierung. Die Amygdala ist mehr so ein bisschen Bedrohungsdetektion oder eben bei Stress ist die aktiver. Also du hast ein bisschen mehr von dem Überaktivierten oder ein bisschen ja, negativ oder auch ein bisschen, man hat vielleicht ein bisschen Angst oder fühlt sich ein bisschen bedroht. Und die tut sich beruhigen, wenn du eben zum Beispiel dann so dich bewegst mit Musik etc. Das beruhigt und das geht natürlich dann ab auf das ganze Nervensystem. Also du hast dann, du kommst dann von einem erhöhten Sympathikus zu einem beruhigteren und zu einem erhöhten Parasympathikus bei so Übungen. Und mit so einem Nervensystem kann das Hirn nachher auch wieder besser denken. Also mit dem regulierten Nervensystem kannst du besser denken. Und glaube, wenn man das mal versteht, dann kommt man weg von dem «Ich bestelle einfach im Hirn». Also weißt, «Ich bestelle so auf Knopfdruck, jetzt muss die Leistung kommen». Oder? Und jetzt durchheben. Oder so ein bisschen Mindset, wichtiger, sondern mehr zur Haltung, hey, was braucht das Hirn, was gebe ich ihm zuerst? Wie tue ich mich vorbereiten? Wie mache ich die Pause, dass das Hirn dann wirklich auch wieder besser mag? Und das ist nicht so ein bisschen schöne Fürsorge, sondern es ist hocheffizient und produktiv schlussendlich und natürlich präventiv gegen Erschöpfungszustände.
Ist das auch der Grund, wieso wir teilweise am kreativsten sind, wenn wir auf dem WC sitzen?
Ja, bist voll entspannt.
Dann passiert etwas und dann können wieder neue Ideen fließen.
Wenn du das Nattel nicht mitnimmst.
Ja, ja, das ist ja das. Oder? Jetzt habe ich irgendwie gelernt, jetzt habe ich ein Muster irgendwie bei mir selber, dass ich irgendwie immer wieder aufs Handy schaue. Und dort finde ich so, ich höre dich, ich verstehe dich und jetzt das Muster zu brechen.
Ja, einfach klein, machst ganz kleine Veränderungen. Dass du mal eine halbe Stunde neben nicht dabei hast zum Beispiel. Oder weißt du, wirklich weglässt oder ich tue viel auf Flugmodus zum Beispiel, das hilft mir.
Ja.
Und dann machst du aber wenig. Kann morgen eine halbe Stunde sein, Mittag, morgen. Einfach, das ist für jede Frage, die Sendung ist wichtig. Einfach einen kleinen Punkt und den durchziehen. Auch hier wieder Konstanz statt Intensität.
Ja, und du hast eben mal erzählt, und das habe ich dann so inspirierend gefunden, gesagt, wenn du am Abend heimkommst nach einem strengen Arbeitstag, dann weißt du, wenn ich jetzt aufs Sofa sitze und das Handy führe nehme und einfach ein bisschen durchscrollen, dann bleibe ich hängen.
Keine Chance. Ja.
Ja, das hat mich so aus dem Blick. Bleibst du irgendwie hängen, bist du nachher frustriert, hast irgendwie das Gefühl, du hast den Abend nicht richtig gelebt.
Ja.
Aber was liegt das eben, wenn auch wieder der Frontalkortex völlig kaputt ist? Dann lohnt es sich nicht mehr, den irgendwie mit weiter zu stimulieren.
Mhm. Ja, oder auch von dem musst du dann keine Willenskraft mehr erwarten. Der Frontalkortex, der müde ist, der kann doch dann nicht mehr Stopp sagen.
Aber der lässt sich doch noch gerne ein bisschen berieseln, jetzt. Das ist ein bisschen von Reels und Stories.
Nein, das ist eigentlich ein Stress. Also Reels sind wirklich Stress für den Frontalkortex. Wenn, dann tun sie das Belohnungssystem ein bisschen massieren und stimulieren. Ja. Aber auch dort ist es eine ungesunde Überaktivierung.
Es ist eine ungesunde Überaktivierung.
Ja. Yeah.
Also wir sind dauernd auf der Suche nach der Belohnung und Abwechslung.
Genau, Überraschung. Oder? Also das gierig nach etwas Neuem gerade. Also nach einem neuen kleinen Kick. Und es ist wirklich auch ungesund. Also ich nenne es ungesundes billiges Dopamin. Es ist natürlich nicht, dass der Stoff anders wäre, aber die Art, wie es ausgeschüttet wird, ist eben ungesund, weil es ja sehr schnell kommt und kurz nochmal anhaltet und dann wieder absackt. Sprich, du brauchst von dem auch immer mehr. Und da ist eben, darum sage ich, es ist eine Überaktivierung, weil es tatsächlich auch die Sensitivität also von den Rezeptoren und sogar die Anzahl der Dopaminrezeptoren reduziert. Sprich, du hast mit der Zeit auch ein bisschen weniger von dem. Und du brauchst eben auch mehr und das ist ein schlechter Zyklus. Und da hast du eben nicht, bei dem, was wir vorher geredet haben, bei dem gesunden Dopamin, und du etwas dranbleibst, eben ein bisschen gehst du das Tal der Tränen nicht ausgenannt hast. Und dann machen wir Schluss, hey, wenn du es geschafft hast, oder so, boah, das Dopamin. Und das ist nachher gemixt mit Serotonin, mit Oxytocin. Und dieser Mix ist eben nachhaltig sehr gesund, weil der tut das Belohnungssystem tatsächlich so ein bisschen aufbauen, während das andere das fast tut abbauen. Also, es klingt jetzt krass, aber es ist wirklich so.
Aber das ist wirklich krass. Aber gleichzeitig wollte ich doch sagen, also ich bin nach einem gestressten Arbeitstag jetzt nicht mehr irgendwie fähig, mich nochmal durchs Tal der Tränen zu schleppen.
Nein, da ist der Frontalkortex ja wirklich müde.
Eben, aber ja. Also was mache ich denn, um mich zu entspannen?
Aha, ja, dann musst du wissen, was dir gut tut. Und das ist eben sicher nicht mehr Rieselig durch Reels, weil das stresst den Frontalkortex wirklich.
Aha.
Sondern eben, das sind die Sachen, die das Hirn so schön massieren, wie eben zum Beispiel Musik. Hörst Musik, machst Musik. Für mich ist es 5 Minuten, wenn ich das Klavier hocke und improvisiere. Das ist für mich das Schönste, was ich mir schenken kann oder meinem Frontalkortex auch schenken kann. Oder dann gehst du schnell raus und joggen. Aber du musst, ich sage meinem Sohn auch, weil er dort alles wie lange mit seinem Tablet hat, hat er das heimbekommen, oder? Und dann hat er auch das Gefühl gehabt, zu oben, 4 Stunden, also ist ja nicht schlimm natürlich, aber einfach im Fernsehen, also das Fußball, oder geschaut, ist für ihn Erholung. Und ich sagte, jetzt machen wir mal eine Liste von Sachen, die wirklich erholsam sind. Und dann haben wir die Liste gemacht. Und das hat ihm nachher geholfen, jetzt, wenn er müde ist, dann geht er zu der Liste und erinnert sich selber daran. Oder? Das ist eigentlich nur nicht gewohnt, dass du das Gefühl hast, du hängst jetzt mit dem Nattel aufs Sofa und entspannst. Das stimmt nicht.
Ja, ja.
Aber du wüsstest eigentlich schon, was dir gut tut.
Ja, ich gehe einfach manchmal rein. Ich habe mich auch schon gefragt, ob das früher bin ich, als Jugendlicher bin ich viel am Fernsehen gekommen und dann so zappet.
Ja.
Das ist eigentlich ein ähnlicher Modus. Es geht ein bisschen länger, aber so der Zapp-Modus ist eigentlich das, was man so mit diesen Reels macht, wo man es einfach wegklickt.
Ja, das ist wahr. Aber beim Zappen, das ist doch schon noch viel weniger schlimm. Dort hast du einfach ein bisschen verschiedene Geschichten, schaust ein bisschen etwas rein. Das ist nie so emotional und gerade so intensiv wie Reels. Also das darfst du nicht vergleichen.
Mhm.
Zappen ist, ich sage jetzt auch nicht, dass es gesund ist, aber ist auch nicht. Es ist ein bisschen passiv, hängst du es ein bisschen um, oder? Hast nicht viel davon, aber finde ich okay. Aber bei den Reels ist wirklich, da hast du eine emotionale Intensität, wo du weißt, gerade irgendwelche Story und da ein Drama und dort und
ja.
Gehst immer rein, oder? Und dann vergleichst du noch und denkst, oh, müsste ich doch auch noch. Und das macht bei deinen Emotionen viel mehr. Und das ist auch wirklich erwiesenermaßen so. Also es ist wirklich fürs Hirn, ist das wirklich eine Qual. Aber weisst, wenn du es 10 Minuten machst, easy. Und ich lasse mich auch sehr gerne inspirieren. Ich mache es einfach immer mit limitierter Zeit. Also ich bin sehr dankbar auch für die Inspiration. Und darum, mir ist das Wichtige, ich will es nicht Schwarzmalerei betreiben. Und ich habe schon so viel gelernt, auch bei LinkedIn. Und bei Insta bin ich ganz selten, dort habe ich bloß viel gemacht. Aber wenn ich mal drauf gehe, habe ich auch schon so schöne Sachen gesehen, die mich inspiriert haben. Eben wichtig ist, dass man den guten Sachen folgt. Und ich würde wirklich einfach zeitlich limitieren.
Ja. Ja, ja. Und ich meine, ich denke jetzt einfach, ich bin ein erwachsener Mensch.
Ja.
Ich werde es schon irgendwie in den Griff bekommen. Es ist jetzt nicht so was. Ich kann einfach wieder ein Beispiel statuieren.
Ja,
wenn ich ganz ehrlich bin mit mir selber, dann bin ich unzufrieden mit meinem Konsum, was das anbelangt. Ja, das und habe so gedacht, früher hat man bei uns gesagt, wenn man kifft als Schülerin, als Schüler, dann macht das etwas mit dem Hirn und das hat man dann gar nicht und so. Also, mhm. Und ich habe irgendwie mich schon gefragt, ob heute einfach das heutige Kiffen ist im Endeffekt ist Social Media und das macht etwas mit dem Hirn.
Ja, macht es definitiv.
Barbara, ich merke gerade, was würde jetzt deinem Hirn gut tun, bevor wir zum zweiten Teil übergehen, wo ich noch ganz viele Fragen habe. Ich merke jetzt, ich bin ja langsam, das Schuhstoff ist ein bisschen
lang. Ja, gell.
Gell? Wenn wir rasch aufstehen, Beine vertreten.
Super.
Bevor wir zum zweiten Teil kommen, wo ich mich würde interessieren, wie du zu dem geworden bist, wo du bist.
Hey, mega gern, ja.
Und was dich noch so antreibt im Leben. Also, komm, das machen wir jetzt. Das haben wir noch nie gemacht, das ist noch geil.
Wirklich?
Ja. Wir sind wieder zurück nach einer kleinen Pause.
Super gewesen.
Habe ich noch nie gemacht. Und ich habe gerade gemerkt, was das macht mit dem Hirn. Einfach so mit der Grundfrische.
Gell.
Machen wir zu wenig Pause im Leben?
Ja. Vor allem Mikropause. Man ist einfach kurz, was wir mit mir jetzt gemacht haben. Schnell aufstehen, schnell ein paar Bewegungsübungen, schnell ein bisschen laufen.
Also du bist ja wirklich dann noch mit Stretchübungen durch den Gang gelaufen.
Die laden wir nie mehr ein. Da.
Nein, das finde ich ja grossartig. Das ist eben auch so das mit dem, das haben wir ja vorher kurz besprochen, ohne nochmal auf das komplett einzugehen, aber das Schamgefühl, das wir immer haben. Und so denkt, das machen wir doch da nicht. Und ich weil du bist ja auch eine, die im Perro irgendwelche Knieübungen macht. Ja. Also, so.
Du hast ich habe mal angefangen zu hinterfragen. Das habe ich während der Uni auch mal, habe mir überlegt, das ist noch interessant, wie Leute dort Spielregeln erfunden haben.
Mhm.
Und da habe ich ein bisschen angefangen zu hinterfragen und auch mich selber, oder wie ich mit dem verhalte. Und eben immer gespiegelt bei dem, wo ich eigentlich weiss, was jetzt eigentlich würde gut tun. Und ich glaube, das hat mir dann auch geholfen zu merken, also dort, wo wir Spielraum haben, dürfen wir doch das auch ein bisschen auslotsen. Und logisch, ich halte mich auch an die Regeln, aber ich finde schon, wir haben zu viel Scham in unserer Gesellschaft.
Magst du dich erinnern an den Moment, wo dir das zum ersten Mal bewusst worden ist?
Gute Frage. glaube, es ist ein bisschen eine Rebellion entstanden, weil ich so von älteren Professoren Feedbacks bekommen habe. Und dann habe ich mir überlegt, warum haben die Legitimation, mir so Feedbacks zu geben. Also was gibt denn eine Legitimation? Respektive, wie ist das System eingerichtet, dass ich die Feedbacks bekomme oder mir gesagt hat, was ich kann und was nicht? Ich kann doch selber entscheiden, was ich kann und was nicht. Oder wie man Sachen kombinieren kann. Oder sehr viel wird oder ist mir immer geraten worden, du musst ganz fokussieren. Und die haben gesagt, nein, ich möchte das nicht. Meine Vision ist, die Sachen zusammenzubringen. Und ich glaube, ein bisschen aus dem raus, aber ganz genau im Moment selber.
Aha. Aber es ist im Umfeld, im akademischen Umfeld passiert, wo man irgendwie klare Richtlinien hat. Mhm. Und so hat man es immer schon gemacht.
Mhm. Und ich verstehe es auch. Und wenn du in so einer Bubble innen schaffst, ist ja auch klar, dass nur das gut und korrekt und rein ist, sozusagen, und etwas anderes nicht. Oder wenn du dir etwas hergibst, dann, ja, also ich tue das auch gar nicht verurteilen, aber ich habe nachher gemerkt, ich bin nicht bereit, das Denken so zu übernehmen und ich möchte das auch nicht.
Wie bist du sozialisiert und geformt worden, dass du dich traust, in dem Moment zu einem Gremium die Person sein, die aus der Reihe tanzt? Mhm. Wortwörtlich.
Ja, da bin ich schon, denke ich, fest geprägt worden von meinem Vater. Also er ist ja Künstler. Er war Künstler und so Holzbildhauer. Und er ist immer ein bisschen aus der Reihe tanzt. Also der ist ja meist mit Wollensocken und Sandalen im Winter gekommen, weißt du. Und er hat uns mit dem Leiterwägel ins Gepäck, zum Beispiel zum Lager, hat er alles in das Leiterwägel reingetan. Währenddem die anderen mit dem Auto vorgefahren sind, oder wir da mit dem Leiterwägel, ist immer, ja, immer so ein bisschen peinlich gewesen. Also für uns so Szenen, respektive peinlich, mir ist es eben schnell mal nicht mehr peinlich gewesen. Also ich habe wie immer gelernt und habe es mega cool gefunden und ich habe es geliebt, dass es eben anders geht. Und ich denke, dort habe ich schon auch viel von dem Denken von mir auch übernommen. Und er ist auch immer sehr fest nach seinen Träumen gegangen. Also nicht nach dem, was die Leute gesagt haben, das funktioniert. Und das hat mich schon auch ermutigt, zu sagen, wenn du einen Traum hast, dann machst du das. Und du darfst es auf eine andere Art machen. Und genau da macht die ja dann auch aus. Und den Mut, sich jetzt trainieren, schon als Kind, ist schon auch geholfen.
Also auch anders zu sein, ist wie eine Tugend.
Ja. Mhm. Und es ist etwas, wir haben vorher ein bisschen von dem Durchhaltewillen geredet. Es ist auch etwas, wo man ja ein bisschen muss lernen oder darf lernen, dazu stehen. Weißt du, so etwas, es kann ja auch ein bisschen wie ein Pain sein. So, die schauen jetzt alle. Und wenn du es mehrmals machst, merkst du, es ist echt gar nicht so schlimm. Also, es ist auch nicht gefährlich, wenn die Leute schauen. Und wenn du das ja schon früher übst, gibt es dann nachher später viel mehr auch den Mut zu sagen, ich mache jetzt das. Und ich weiss, die Aktionen werden kommen, aber ist okay. Und gell, mir hat es sicher auch später auch geholfen, mehr die anderen Hirne zu verstehen. Also weißt, ich verstehe ja die Welt von dem Hirn jetzt von jemand anderem, wo dann denkt, nein, die hat es nicht mal. Oder? Ich verstehe ja die Welt von dem Hirn. Ich würde ihn auch nicht verurteilen für das. Ich finde, das ist voll okay. Weil ich weiss, er oder sie kann ja die Welt nur mit ihrem oder seinem Hirn wahrnehmen.
Ja.
Und erst wenn man mal versteht, was man eigentlich für eigene Bias hat, also so Denkabkürzung, respektive Prägungen und Wahrnehmungsfilter, und dass das schon die ganze Wahrnehmung, überhaupt die ganze Realität ja ausmacht, weil man konstruiert ja die Realität in unserem Hirn. Erst wenn du das mal verstehst, kannst du ja auch ein bisschen mehr ändern. Wenn du das gar nicht reflektierst, ist das schwierig. Dann ist das einfach deine Worte.
Mhm.
Und für mich ist klar, es gibt nicht die Worte, es gibt nicht die Realität. Und ich konstruiere mir meine eigene. Und wenn du die schräg findest, finde ich das voll okay. Finde ich voll okay.
Also es gibt keine einheitlichen Worte.
Du hast deine Realität mit deinem Hirn, ja meine. Es gibt so ein schönes Bild, das ich einmal Referat zeige, wo so ein Nashorn, wo so Bilder malt und dann immer das Horn in der Mitte, oder? Weil das ist seine Weltsicht. Ist das Horn in der Mitte?
Mhm.
Wir haben alle unsere Hörner und unsere Einschränkungen.
Das ist wirklich ein gutes Bild,
das ist
ja.
So gut.
Ja.
Wenn man gar nicht meinen, wir hängen es, oder? Die meinen, du, der mit dem Horn dort. Jetzt schaust du. Das ist auch in der Bibel schön. Du, die eigentlich Balken mal wahrnehmen, bevor du gehst, die Stäubli reklamieren. Oder, ja, und ich denke, das ist so eine schöne Haltung, auch wo, finde ich, eine Demut gibt auch ein bisschen im gegenseitigen Verständnis, auch oder Diversität, oder? Das hat so eine Kraft. Also jetzt im Team, ich habe Leute im Team, die sind so komplett anders als ich und ich nerv mich, oder? Das ist okay, ich finde das super und ich liebe es gleichzeitig, weil ich weiss, genau das schafft die Innovation, die wir haben. Also ich will ja auch die verschiedenen Hörner und das Andersartige.
Also du freust dich ein bisschen, wenn du dich nervst.
Ja, aber ich kann mich schon aufregen, weißt du? Aber schlussendlich geht man ja für etwas zusammen, oder? Und ich glaube, so, dass immer wieder die Vision im Ziel, im Ersicht zu haben.
Ja. Also, dein Vater hat durch sein Anderssein, ein bisschen anders sein als alle anderen, hat dich geprägt.
Ja,
und du hast wie gemerkt, es gibt auch anders. Durch das. Ich glaube, du bist ja glaube auch im Kanton Aargau irgendwo noch in Aarau aufgewachsen, wo das Haus hat so ein bisschen gewuselt, wenn ich mich richtig mal erinnere, dass es auch noch andere Menschen gegeben hat, die ein- und ausgegangen sind.
Also ja, absolut. Was ja, er hat immer der Bauarbeiter sozusagen gehabt für seine Projekte.
Mhm.
Also wenn wir bei uns umbauen haben im Garten, wir haben ein recht grosses Garten, also Land rundherum gehabt, grosser Garten. Aber auch er hat viele Häuser umbauen. Ich bin mir auch mitgeholfen, weisst du, ein altes Bauernhaus neu gemacht oder moderne Häuser ein bisschen mit antiken Sachen bestückt, sozusagen. Mhm. Und der hat immer ausländische Mitarbeiter gehabt und die haben dann bei uns gewohnt. Respektive sind wir bei uns am Mittagstisch gsi und so. Und das war auch so ein Stretching für uns, oder auch als Kind. Es lässt sich auf sie und ein paar sind wirklich schräg. Und sind da manchmal Sachen gelaufen, die auch nicht mehr so gut waren. Oder der eine ist mal mit dem Auto abgehauen zum Beispiel, oder hat Geld gestohlen. Also, wir haben auch einiges mitbekommen, das Vertrauen schon auch, er hat den Leuten einfach vertraut, was mega schön ist. Dass man schon auch ein bisschen aufpassen muss. Also so Themen halt, wie du miteinander bist. Aber grundsätzlich so die Diversität, die daheim hat mir auch viel gelernt, die Leute zu nehmen, wie sie sind. Ich habe sehr gerne verschiedenartige Leute und habe das da auch früher auch schon können. Das hat mir auch bei der Klasse ein bisschen ziemlich gewusst, die Verschüpften kommen zu mir.
Du hast dich wie dem auch angenommen, anderen, anders wirkenden, anders denkenden. Ist das Vertrauen auch mal ausgenutzt worden in dem Fall? Das, was deinem Vater als Vorschuss geschenkt hat?
Ja, jetzt eben, beim Vater hat es ein paar Szenen gegeben. Bei mir denke ich, ich bin einfach immer sehr engagiert und das ist sicher auch ein bisschen ausgenutzt worden. Also, aber ich habe nie gelitten unter dem. Also ich habe es ja auch gerne gemacht.
Also Engagement, dass man sagt, ja, Barbara macht denn das?
Ja, genau. Und wie haben wir die gewesen, wenn man gesäckelt ist. Und, aber das ist vielleicht mehr noch eine Persönlichkeit. Sonst, nein, ich hatte nie ein Erlebnis gehabt, wo das Vertrauen irgendwie so missbraucht worden ist. Oder mir jemand nachher voll gelingt hat.
Was ist für eine Beziehung zu deiner Mutter?
Hey, auch eine gute. Sie war natürlich die, die ich in die Urnung gebracht hat und so. Und ich glaube jetzt, also es ist schlussendlich wie das Gemeinsame, das ja enorm wertvoll war. Und mein Vater hat auch nur können so sein, weil sie auch die Struktur ein bisschen gegeben hat. Also ich glaube, das ist schon etwas, was ich gelernt habe, dass das Komplementär ist mega wertvoll, auch Beziehungen. Ich habe zum Beispiel selber jetzt auch in einer komplementären Beziehung und ich weiss, das ist eine Kraft und man regt sich zwar auch wieder auf, aber es gibt mehr Freiheit, auch so zu sein und er hat dann seine auch, also es ist ja gegenseitig natürlich, tut man einander stützen, voll. Und sie war auch die, die dann uns schon eben uns geholfen hat, dass die Sachen immer auch rechtzeitig irgendwo parat sind und so. Also bin ich auch sehr dankbar für das, dass sie auch meinen Vater so genommen hat in dem und gleichzeitig aber gut geleitet hat.
Das ist spannend, dass du sagst, man regt sich dann ein bisschen auf und gleichzeitig ist es eben die Ergänzung, die wahnsinnig viel ausmacht.
Ja, die Sicht hilft mir.
Es hat auch gut.
Das ist schwer, wir haben schon lange getrennt.
Ja. Ich. Es ist schon noch interessant.
Nein, Anni, ich weiss dich jetzt, also ich liebe meinen Mann, ist alles gut. Aber es hilft wirklich. Oder? Also ich glaube, es hat schon so eine Kraft, dass das Wissen, Ergänzung ist so etwas wertvoll.
Wie würdest du dich beschreiben? Also, was ist denn so komplett anders als das, was dein Mann ist?
Ja, also jetzt sagen wir so, dass, weißt du, also stetig bin ich definitiv nicht.
Mhm.
Das ist eher mehr oder so.
Ich also hätte sich auch in der, ja genau, im Gelben.
Zum Beispiel, ja, es gibt ja verschiedene.
In Initiativen.
Wenn man von diesem Modell ausgeht, ja. Genau, voll. Und halt mit dem muss ja auch, der Partner muss nicht damit leben, dass jemand immer wieder neu entscheidet. Ja, das ist mühsam. Und gleichzeitig muss ich damit leben, dass er das Gefühl dann mal entschieden ist, dann machen wir das so. Und ich finde, hey, jetzt können wir doch das anders machen. Also ich glaube, so solche Themen.
Ja.
Ja, und dann auch eben, wer hat wie viel Energie. Ich glaube, auch da muss man ein bisschen aushalten. Oder? Also er darf sich nicht bedroht fühlen, wenn ich viel mache und gleichzeitig darf ich ihn sein, in seinem Rhythmus sein, glaube ich. Und das ist ja auch sonst so. Jeder hat ein anderes Niveau, Level an Energie. Also bei ihm ist es jetzt noch, jetzt in unserem Fall ist es noch anders, wäre ja auch eine Hirnverletzung gehabt und das natürlich auch einen krassen Einfluss hat auf die Energie. Auch solche Sachen mussten wir können auch akzeptieren. Aber ich glaube, wichtig einfach, dass man probiert mit dem, was man hat, eben etwas zu machen und nicht probiert, einander anzugleichen oder vom anderen zu erwarten, er oder sie gleich zu haben. Aber man versteht, dass man einander in dem darf unterstützen. Und das ist eigentlich wahre Liebe, oder wenn du kannst einander unterstützen in dem, wo jeder und jede als Potenzial hat wo man nicht Angst hat vor dem.
Dein Fachgebiet ist privat plötzlich zu Hause zum Thema geworden. Dem, dass er die Hirnblutung hatte, mit gerade 31.
Ja, voll.
Was hat der Hirnschlag euch gelernt oder dich gelernt?
Also, gell, dass wir einfach fragil sind und viel auch nicht in den Händen haben, das ist klar. Und dass wir dürfen mit dem, was passiert, probieren, das Beste machen. Also mit den Möglichkeiten, die man hat, probieren in kleinen Schritten, wie wir es vorher auch schon kennt, einfach immer mit kleinen Schritten weiterzukommen. Und aber auf den nächsten Schritt fokussieren und nicht gerade aufs Ganze. Im Sinne von, wenn du am Berg bist, am Klettern, dann schaust du auch nicht auf die ganze Zeit oder schaust ab, oh nein, sondern du schaust auf den nächsten Move oder so. Und gleichzeitig aber auch akzeptieren, was man gerade nicht ändern kann, statt dass man sich dort an dem gedanklich dann aufhängt.
Wie geht es ihm heute?
Hey, gut, jetzt hat er sogar gerade ein Buch über sein Erleben geschrieben. Also ich habe das Gefühl, es ist so eine Geschichte, und Freund, wo langsam auch so nicht abgeschlossen ist, ist nie abgeschlossen. Und so ist aber, finde ich noch cool, oder wie so gewisse Erkenntnisse, glaube ich, daraus entstehen, nachdem man so lange einfach am Kämpfen war. Hey, es ist natürlich jetzt beim Hirn so, dass wenn man etwas ist, das oftmals auch anders nachkommt. Das ist jetzt gerade wieder das Thema und die Frage, ob man noch operieren muss. Also das ist schon ongoing.
Was kommt denn nach? Was, für mich als Laie, was passiert bei einem Hirnschlag?
Also es gibt verschiedene. Es gibt die, wo du Blutung hast oder die, wo du Sauerstoffmangel hast. Es gibt verschiedene Arten. Und dann gibt es auch, jetzt in seinem Fall, gibt's auch die eingekapselten Blutungen. Das heisst, hast du ein Kavernom, ist das jetzt. Das sind zwei Muttermale, die wir alle könnten haben, die dann eigentlich anfangen zu blüten, aber nicht gerade das Ganze. Also die gehen nur mit dieser Kapsel in die Blüte, aber halt durch den Druck, den sie dagegen rausgeben, ist das trotzdem sehr gefährlich, je nachdem, wo sie sind. Sprich, wenn es zum Beispiel Kleinhirn oder Hirnstamm ist, dann kann es ein bisschen lebensbedrohlich sein. Und jetzt, wenn du aber zum Beispiel frontal eins hast, davor ist das echt nicht wirklich gefährlich.
An der Stirn, also hinten an der Stirn.
Warum genau, nicht? Zum Beispiel. Ja, weil es, also solange sie blutet natürlich. Weil es einfach eben wie ein Muttermal halt ist, wo das macht der Struktur rundum ja nichts. Also weißt du, dass ja. Aber sobald es eben dann blutet, oder es kann eben auch epileptische Anfälle dann auslösen, das sind dann so Auswirkungen, die man eigentlich nicht möchte.
Und das kommt einfach, das kann einfach kommen.
Man weiss auch nicht, ob die schon für Geburt angehört, ob die entstanden sind. Das gibt viele, die man auch noch nie weiss oder gar nicht weiss.
Ist man dort bei der Forschung dran? Also.
Ja, ich bin ja jetzt nicht Neurochirurgin oder Neurologin, aber da ist schon viel am Laufen. Ja.
Ihr habt 3 Kids zusammen. Die sind zwischen, wenn ich das richtig ausgerechnet habe, zwischen 13 und 8.
Ja, 9. Ja.
9?
Ja.
9 schon.
Das ist gut, ja.
Und ich nehme an, dass es eine komplette Änderung gegeben hat. Also du bist ja gerade mit dem zweiten Kind schwanger gewesen, als das passiert ist. Das erste ist auf der Welt gewesen. Wie gestaltet ihr euren Alltag heute? Wie muss ich das vorstellen?
Ich bin natürlich momentan sehr aktiv oder viel unterwegs. Und das kann ich nur dank dem, dass mein Mann natürlich auch viel daheim schaut. Und er schafft schon eine Teilzeit. Genau. Und das Schöne ist, wenn man sich so, finde ich, kann aufteilen. Und wir haben so Bereiche, weißt du, so, er schaut mehr für die Sportsachen, zum Beispiel, ich bin für die Musik zuständig. Oder weißt du, so, er schaut, dass mit der Schule klappt und er mehr organisiert. Also, wir tun einfach die Aufgaben aufteilen und tun uns aber sehr beide engagieren. Aber es ist so ein bisschen klar trennen. Das hat uns dann auch geholfen. Oder so ein paar Tage, wo wir definieren, wer hat die Verantwortung. Wenn ich daheim bin, wollte ich aber auch, dass er nicht reinredet und umgekehrt auch. Also man auch so ein bisschen die Grenzen respektiert. Ich glaube, das ist noch wichtig, jetzt gerade bei so einem Delta-Modell.
Ah, das ist noch gut. Also das heisst, es gibt so Tage, wo voll du von A bis Z Verantwortung hast und dann hat er nichts zu sagen.
Ja, sozusagen. und umgekehrt und aber auch.
Und wenn ein Kind aber kommt zu ihm und sagt, darf ich bitte noch ein Schokolädli, dann sagt er, geh zur Mami, ich kann heute nichts sagen.
Ja, gut. Nein, es sind so kleine Sachen. Schon nicht, aber so ist schon so die Aktivitäten oder was man dann isst oder so.
Ja. Ah, cool, aber das stellen wir noch erleichternd vor, wenn man es so ganz klar geregelt hat.
Mhm. Ja, und es gibt eben Konflikte, wenn man es dann nicht einhält, das haben wir auch wieder gehabt. Ja, aber wir gehen auch regelmässig in ein Coaching, was schon auch wichtig ist, finde ich. Auch Beziehungen finde ich es mega wichtig. Man muss ein bisschen dranbleiben. Mhm. Also, wenn man eine gesunde Ehe haben will. Mir ist es etwas Wichtiges, weil das ist ein Teil von deiner Lebensqualität, finde ich, gute Beziehungen zu haben. Und in das auch investieren, lohnt sich.
Und ihr sind ja beide in einem Bibelkurs kennengelernt?
Ja, also es war so eine Bibelgruppe, ja, die, wo man einfach zusammen die Bibel gelesen hat und gebetet hat für Sachen. Ja.
Da sind ihr etwa, wie alt war, 21?
Das war in der Kante, ja.
Also gar?
Mhm. Ja, ja, recht jung.
Ist mir, dort, wo du aufgewachsen bist, sehr gläubig gewesen, oder sind ihr dort auch aus der Reihe getanzt?
Ja, wir sind ein bisschen aus der Reihe getanzt, aber ich bin, es war eine starke Landeskirche, dort, wo ich aufgewachsen bin. Mhm. Und sehr coole, also ganz coole Leute. Und die Leute haben mich wirklich fasziniert, das sind nicht irgendwelche, weißt, Schönredner, Heuchler, sondern wirklich so Menschen, die das Herz so in ihren Sachen hatten, die sie gemacht haben und so ehrlich gelebt haben und mit einer Freude und Leidenschaft, das hat mich sehr fasziniert. Und dort bin ich auch, bin ich eigentlich durch die den Film, also bin ich zu einer Jungschule gegangen, halt, und eine coole Leiter gehabt. Und viel mehr durch sie bin ich zu diesen Themen gekommen, wo ich selber gemerkt habe, das hat schon sehr viel Substanz, was da in der Bibel ist und die Werte, die da drin sind, wenn du die wirklich lebst, hat das schon sehr eine Kraft, das Vertrauen oder so die Hoffnung zum Beispiel oder Vergebung. Die Kraft von Vergebung, wenn du es für dich mal annimmst, und auch anderen, aber kannst vergeben. Und es nicht immer selber musst. Und so, ja, und so die Gnade dürfen für das eigene Leben nehmen, und ich mich auch mal dafür entschieden habe. Das hat mich schon recht verändert. Meine Familie ist dann auch fast so ein bisschen mitgekommen, eigentlich. Genau.
Sag nochmal, hast du die Gnade, wo die entschieden hast?
Ja, also wie so entscheiden, ich vertraue auf die Gnade. Also wenn du glaubst, Gott liebt dich und Jesus ist für dich gestorben, dann ist das wie so ein Moment für Gnade. Und einfach so mal annimmst.
Ja.
Und das, aufgrund von dem kannst du nachher auch sehr viel Gnade mit anderen haben, weil du selber weißt, ja, mir ist vergeben und ich darf die Gnade für mich nehmen.
Ich habe mich so gefragt, als ich das gelesen habe über dich, ob das etwas ist, wo, ja, interessant, wir versuchen alles wissenschaftlich zu erklären, mhm, und der Glaube ist keine Wissenschaft. Und das steht ja manchmal auch so im Konflikt, hat man das Gefühl. Wenn man wirklich wissenschaftlich unterwegs ist, dann kann man nicht gläubig sein oder umgekehrt. Mhm. Wie siehst du das?
Also siehst du mal, es sind zwei Sachen. Erstens mal, also Medizin und Psychologie sind keine exakten Wissenschaften. Da hast du ganz viele Sachen, die du gar nicht so genau kannst erklären, wo du Wahrscheinlichkeiten hast, wo du also Annahmen hast. Du hast ein Klärmodell, um etwas zu begründen, aber ganz genau weißt du es oft nicht. Oder bei Placebo-Effekt, bei Medizin zum Beispiel, ja riesig ist. Mhm. Du hast jetzt genau, was wirkt es da, wie wirkt es mehr die Hoffnung und die Erwartung. Oder wirkt das Medikament. Das weißt du, darum, Wissenschaft wird manchmal so als harte Wissenschaft dargestellt, ist es aber oftmals nicht.
Mhm.
Und andererseits, Glauben, das ist natürlich gar nicht in der Wissenschaft, andererseits, man sieht aber Glauben im Hirn auch an. Also Glauben verändert schon etwas und Glauben ist unglaublich gesund. Es verändert das Hirn in einem positiven Sinn und es wird auch viel über Meditation und Kraft für Meditation geredet. Oder? Und das nehmen die Leute einfach so an. Denken, ja, ist super wissenschaftlich erwiesen, dass Meditation gesund ist für das Hirn. Es tut das Frontalgebiet und so Parietalgebiet tut sich ein bisschen vergrössern. Du kannst besser reflektieren, auch ein bisschen die Situation manchmal von außen betrachten. Und beim Gebet hast du eigentlich genau das Gleiche. Also wenn du in Dankbarkeit betest oder auch im Vertrauen betest, hast du ja auch du das loslassen. Und da sind aber die Leute immer so, ja, das ist jetzt, ja, kommt auf den Glauben drauf an, etc. Und ich finde immer so, ja, aber also, das ist wirklich ein grosser Forschungsbereich, der Glaube, wo doch darf, also sagen wir einfach spirituelle Gesundheit, die durchaus dürfen auch eine Bedeutung haben. Und das, klar, musst nicht, niemand sagt jetzt, welchen Glauben musst du haben. Aber dass du einen Glauben hast oder so eine gewisse Transzendenz, wie man sie auch nennt, dass es verbunden sein mit etwas Höherem, das ist etwas so Kraftvolles, weil es ein bisschen manchmal die Relevanz für kleine Entscheidungen ein bisschen relativiert oder auch, dass du besser kannst loslassen kannst, wo du vielleicht eben die Sachen nicht immer ganz kannst in den Händen haben. Und auch das zeigt sich dann eben im Hirn. Also es ist, Hoffnung ist ein Treiber für Heilung, nach Operationen zum Beispiel, aber auch für Angst, die es kann vor dem Tod. Und das sind sehr schöne Prozesse.
Das habe ich noch nie so gesehen. Aber logisch, macht mega Sinn. Hoffnung ist ein Treiber für Heilung, mhm, weil wir ja mit, wie wir am Anfang unseres Gesprächs auch besprochen haben, weil wir irgendwie durch eine innere Haltung das Hirn kann steuern.
Ja, ja, genau.
Und wenn ich Hoffnung habe, dann gehe ich mal vom Positiven aus und nicht vom Negativen.
Mhm. Ja, voll.
Das heisst, es wird die gleiche Hirnareal aktiviert beim Meditieren wie auch beim Betten?
Ja, ähnlich, ja. Genau, es ist ja, beim Meditieren ist ja, und da gehst du mehr einfach in dich, oder? Du gehst in die Wahrnehmung vom Moment und lässt ein bisschen los.
Mhm.
Und das wird sehr oft mit dem Buddhismus in Zusammenhang gebracht. Und das finde ich manchmal ein bisschen schade, weil Buddhismus heisst einfach, du musst ja so alles loslassen. Und ich finde, im Gebet gehst du halt auch noch in eine Verbindung, was ich auch etwas sehr Schönes finde. Also du bist nicht einfach nur bei dir und ich spüre jetzt meine Atmung und Wahrnehmung, sondern ich verbinde mich vielleicht auch mit einer höheren Hoffnung. Oder bei mir ist es jetzt, also ich habe das Bild von einem guten Gott und von einem gerechten Gott, den ich zwar mit meinem Hirn nicht fassen und erklären kann, muss ich aber auch nicht, das finde ich, ja. Aber grundsätzlich so das Vertrauen in einen guten Gott. Und wenn ich dann so dankbar bin, zum Beispiel für etwas, oder dann ist das ja auch noch eine schöne Verbindung. Also ich muss mich dann nicht von allem loslösen. Und das wiederum gibt ja auch gewisse Sicherheit und das Vertrauen in dem, wo du drin bist. Und darum finde ich das Gebet, ja, weil es eben noch, wenn du wie noch das Gegenüber hast, vielleicht, wo du kannst den Dank aussprechen, nicht nur im Universum sagst Danke, sondern ja, etwas einem Gott oder deinem Schöpfer oder jemand, der das geschaffen hat, sagst Danke, ist das Verbindungselement, finde ich da etwas noch Schönes.
Und das andere, was mir jetzt gerade in den Sinn kommt, ist so ein bisschen das im Jetzt-Leben, wo ja das auch mit sich bringt. Studien zeigen, dass wir irgendwie 50% von unserer Zeit entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft irgendwie etwas umhirnet.
Sogar noch mehr.
Ja, ich habe nicht gedacht, das ist eigentlich wenig. Wenn ich jetzt mit mir auch wieder als Fallbeispiel mir das quasi reflektiert anschaue, muss ich sagen, also ich bin dauernd irgendwie in der Vergangenheit, in der Zukunft und denke und weiss aber, dass es eigentlich so wertvoll wäre, ins Jetzt zu kommen.
Yeah.
Und das schaffst du wahrscheinlich, würde ich jetzt mal, also das ist eine Frage, durch das Gebet und durch die Meditation, das bringt einem immer wieder jetzt in Moment. Ich frage dich, wie fest kannst du im Jetzt leben?
Also es kann das Beten sein, ja. Manchmal kann man so schnell ein Danke. Also ich mache gerne so Dankesgebet kurz sein oder kurz vor etwas im Hey. So Vertrauen und Danke, dass ich es nicht alles allein machen muss. So wie auf, ein bisschen auf Hilfe vertrauen oder Vertrauen, dass da auch noch einer orchestriert sozusagen. Und das andere, aber ich tue auch, also im Moment sie hat für mich auch viel mit der Wahrnehmung zu tun. Also eben zum Beispiel, dass ich barfuß laufe, ist etwas, weil ich etwas mehr wahrnehme. Es ist nicht, weil das irgendwie sonst, es ist schon auch gesund für die Stimulation, aber ich bin ein bisschen mehr gerade hier. Oder wenn ich summe zum Beispiel, dann spüre ich mich wieder ein bisschen selber. Also ich spüre gerade so ein bisschen, oh, ich fühle mich gerade ein bisschen müde zum Beispiel. Also, genau. Oder ich staune mega gerne. Also das habe ich auch so aus der Forschung. Das finde ich so etwas Schönes, wenn du Sachen einfach schnell so ein bisschen bestaunst. Weißt du, kurz wahrnehmen. Also wow. Also ein kurzer Moment vom Staunen, wie in «Oh», sagt man oft das auf Englisch so schön, dass «Oh», so «Wow», hat es etwas von dem Moment, nimmst du auch gerade intensiver wahr. Also es können wirklich so auch kleine Hacks im Alltag, eigentlich, um ein bisschen mehr davon zu haben. Es ist ja wirklich auch dann die Wahrnehmung von Zeit, die sich ein bisschen verlangsamt.
Ja.
Das ist schon cool, also da bist du gerade ein bisschen mehr im Moment. Darum, ich finde, es muss nicht nur gerade, weißt, mega Meditation sein. Ich finde, es wird manchmal ein bisschen zu fest gepusht jetzt. Nach meinem Geschmack darf es eben auch so kurze Momente sein von Dankbarkeit und vom Staunen. Ja.
Absolut. Aber ich finde es einfach spannend, jetzt, wo wir gerade so eintauchen, dich zu fragen, wie das bei dir abgeht, wenn der Reiz kommt und die Reaktion gerade ausgelöst wird. Oder? Und man sagt ja, dass das als Meditieren und vielleicht eben auch grundsätzlich ein Glauben die Zeit ein bisschen verlängern zwischen Reiz und Reaktion. Also ich würde irgendwie, ich kann besser meine Gefühle regulieren. Oder meine Emotionen regulieren, wenn ich mehr im Jetzt lebe.
Absolut.
Erlebst du das auch? Und du als Hirnforscherin sowieso, was da gerade abgeht, wenn irgendwie etwas dich aufregt, dass du dich beobachtest und kannst sagen, okay, ich könnte jetzt eigentlich so reagieren, aber ich reagiere jetzt extra anders.
Ja, schön gesagt. Ich genau, wie du sagst, manchmal ein bisschen sich selber beobachten und dann entscheiden, wie möchte ich jetzt reagieren. Ja. Das ist schon etwas. Für da muss man im Moment eben sein. Es ist, sonst sind wir sehr schnell eine Reaktion. Also das ist das Limbisch. Wir haben vorher von dem limbischen System geredet und von der Amygdala, die ist ja sehr schnell. Also wir müssen relativ schnell sein, um da können, oder den Platz, den wir haben zwischen Emotion und Reaktion auch gerade so einnehmen. Sagen, hey, will ich jetzt überhaupt das? Das ist ja nicht immer einfach. Und gerade alle mit kleinen Kindern wissen, oder? Das ist manchmal auch, wenn du einfach gerade müde bist und der kommt, der rufst du einfach gerade aus. Und das kenne ich auch mega gut. Also ich bin durchaus jetzt nicht jemand, der immer voll reguliert ist, so, leider. Aber es ist wirklich etwas, wo ich viel mache, mich selber beobachten. Und also es tönt so ein schizophren. Aber das ist ja die Metakognition, also dass man wirklich rauszoomen kann und auf die eigenen Gedanken und Gefühle schauen und dann schauen, ob die ein beschreiben. Das nennt man auch Labeling. Und durch das kannst du sie besser verstehen. Du hast auch mehr Frontalaktivierung, also Frontalkortexaktivierung, wo eben das Zusammenspiel mit der Amygdala, zum Beispiel, wenn du nervst, ein bisschen besser ist. Also du nimmst zwar schon den Ärger, dann musst du ja nicht wegdenken. Ich darf mich jetzt nicht ärgern, ist nicht schlecht. Du nimmst das, aber du tust den in einer regulierteren Art, vielleicht, wo so gewinnbringend ist, für dich oder für andere einsetzen. Das wäre so das Ziel. Ja.
Barbara, was war dein Grund gewesen, wieso dass du damals Psychologie studiert hast?
Ja, auch wieder mein Vater. Das hat mich dann, also nicht nur, aber schon auch. Also ich wollte zuerst Lehrerin werden. Und dann habe ich gemerkt, nein, eigentlich möchte ich viel mehr auch verstehen, wie so das Lernen und das Ganze da oben funktioniert. Und mein Vater hatte auch psychische Probleme gehabt, leider. Das ist dort, er ist eigentlich sonst eine mega frohe Natur gewesen, aber die Keibendepression, die er glaube ich schon das Leben lang hatte, ist dann plötzlich extrem stark geworden. Und das hat mich schon sehr beschäftigt, was geht da ab. Ja, und das ist schon im Psychologiestudium mehr noch geworden. Also das ist dann auch stärker geworden. Und dort ist auch der Grund gewesen, wo ich das Hirn nicht auch noch besser verstehen wollte, weil in der Psychotherapie, wo sehr so der Teil war, habe ich gemerkt, also Psychotherapie ist mega wertvoll. Gleichzeitig möchte ich aber auch noch verstehen, was die Mechanismen sind, bevor eigentlich also eine Krankheit versteht und wie kann man eigentlich auch schon vorher eingreifen. Und von da müsste man im Hirn ja schon wissen, wie schleicht sich so etwas ein oder was verändert es und wie könnte man den Veränderungsprozess neuronal auch schon vorher angehen. Und darum mehr dafür mich auch auf die ganze Hirnforschung und kognitive Psychologie kommen.
Wie hat sich das zeigt, die Depression von deinem Vater?
Hey, einfach Ängste. Bis hin zu suizidalen Gedanken. Und er nachher nicht mehr im Griff hatte. Ja. Letztlich am Schluss auch das Leben genommen.
Und ihr habt mit dieser Angst gelebt, dass das irgendwann passiert?
Ja, du siehst, ich immer gedacht, dass der holt sich da wieder davor. So. Und es gibt ja immer so ein bisschen die, es war auch ein manisch gewesen, im Sinne von, es wird wieder, das Gefühl ist wieder gut und dann kommt es wieder. Ja, also es hat mich damals unglaublich hilflos gemacht. Oder uns alle natürlich. Ja.
Du warst, glaube ich, 22 gewesen.
Ja.
Was war das für eine Zeit, wenn du so zurückdenkst? Also im Endeffekt, ist das der Grund gewesen, die Basis in dem Fall für deine Karriere? Und dann nimmt sich dein Vater das Leben, wo du eigentlich gefunden hast, ich möchte eigentlich mit dem, auch mit mehr Wissen können auch mithelfen.
Also Karriere habe ich eh nie wollen. Also weißt du nicht, dass ich mich für das entschieden hätte oder so. Dann hat schon etwas sich in mir verändert, ja, und ich glaube, so gewisse, sagen wir, ja, Ambition können etwas zu verbessern oder etwas zu verändern, wo solche Sachen könnte verhindern oder einfach, wo ja, man kann anders mit dem umgehen. Also ich war bis dann nie so ambitiös gewesen, gebe ich zu. Also ich habe einfach immer alles gerne gemacht und immer 20 Hobbys gehabt und von der Note her so ein bisschen abgeklebt. Also ich habe es können, aber ist mir nicht so wichtig gewesen. Und dort haben wir die Ambitionen gepackt. Erst dort habe ich auch angefangen, mich wirklich dann in so Sachen reinzulesen, weisst, nächtelang Bücher durchgewälzt. Und das habe ich von mir gar nicht so gekämpft vorher. Ehrlich, ja.
Das war ein Trauerarbeit gewesen,
ja. Ja, wahrscheinlich schon. Mhm.
Kannst du mit deinem Wissen genau dort ansetzen? Oder beziehungsweise schwingt das immer noch ganz fest mit, dass es darum geht, Menschen irgendwie präventiv darauf aufmerksam machen, dass es Möglichkeiten gibt, auch Depressionen irgendwie anders anzugehen.
Ja, du sagst es schön, oder? Weil das ist auch ein bisschen Struggle, den ich habe. Ich will nicht warnen, ich will nicht irgendwie dramatische Reden halten. Das habe ich nicht so gerne. Es gibt ja auch, also ich kenne so Redner und das habe ich nicht, wenn es dann so das Angstmachende ist, oder ja, und wenn der, aber das finde ich, schon jetzt mit dem Coach, ist das etwas, was mich fest beschäftigt. Wie kann man es vermitteln, dass es bei Leuten weder druckmachend, noch angstmachend, noch irgendwie überfordernd überkommt oder schon gar nicht als vorwurfsvoll, oder? Dass ich jetzt weiss, was ich alles falsch mache oder was auch immer. Sondern ermutigend oder so, dass man Lust hat auf die Veränderung und es eben auch irgendwie mit einer Freude, mit einer Leichtigkeit zusammen ist. Und das beschäftigt mich, wie wir es machen können. Und wir haben ein Programm oder jetzt für Schulen zum Beispiel entwickelt. Und dann sind wir die ganze Zeit aber auch am Feedback sammeln. Weißt du, wie kommt denn das über, welche Art von Videos machst und dann, was findest du, es darf nicht so langweilig sein, es darf nicht, aber auch, ich will sie auch nicht zu fest überladen. Und also das ist wie ein Finden von Lösungen, wie kann man das gut vermitteln. Und gut verständlich. Und dann auch bei Eltern zum Beispiel, jetzt haben wir eine Masterclass für Eltern, auch dort, wie können wir die Eltern nicht, dass sie es gewinnen und nein, jetzt muss ich das auch noch oder eben auch vorausfallen, sondern auf eine schöne Art und Weise vermitteln. Und dann bei Demenzprävention auch, also bei älteren Leuten jetzt, wenn ich auch dort, dass man Freude hat daran, das finde ich, das ist die Herausforderung.
Freude.
Und das ist schon das, oder?
Ja.
Dass wir Freude haben. Dann.
Einfach das Freude haben, ja. Und was würdest du heute machen, jetzt mit all dem Wissen, wenn du jetzt nochmal könntest zurückgehen, was würdest du mit deinem Vater machen?
Nein, wir sind dabei, etwas könnte anders machen, gell? Ist ja auch nicht
man kann es auch nicht einfach verhindern. Oder ich will jetzt sagen, ich habe die Lösung, wie man es verhindern kann. Schön wär's, du. Aber ich würde sicher schon früher anfangen, mit ihm einfach über die Sachen reden und Filme mit ihm zu machen. Also mit ihm am Morgen joggen, mit ihm tanzen zu oben, mit ihm Musik machen. Er hat echt Musik geliebt. Die Ressourcen noch viel mehr mit ihm zusammen eigentlich pflegen, statt einfach darauf hoffen, dass er es für sich nutzt. Oder ja, das halt schon früher, bevor es nachher so richtig schwer geworden ist. Wenn es richtig schwer ist, ist es so schwierig, etwas zu machen. Aber ich glaube, ja, so das, die Zeit mit ihm und probieren, dass er für sich wieder viel mehr Lust hat, oder das einzusetzen, weil er hat das echt schon gewusst. Mhm. Und dann mit ihm über seine Gedanken reden. Er hat ganz viel Angst gehabt über die Welt, über die Natur, und er hat sich ab diesen Menschen, ab diesen doofen Menschen aufgeregt, was ja stimmt. Und es läuft schon viel Doofes. Das Dekadente hat ihn absolut fertig gemacht. Und ich glaube, ich hätte gerne mit ihm über das geredet, im Sinne von, schauen, was kannst du verändern, wo kannst du etwas Gutes reinbringen, ohne dass du dich über das Schlechte so fertig machst und dir die ganze Energie und Freude rauben über das Gute, das da ist, weil du kannst dich nicht einfach verändern. Du kannst auch das, was läuft, nicht gerade verändern, aber du kannst deinen Beitrag leisten für etwas Gutes und so herausfinden, so wie können wir das vielleicht zusammen machen. Er hat so viel Gutes zum Geben gehabt. Das schon, macht mich schon sehr traurig, wenn ich es überlege.
Verständlich, dass es irgendwie dich gerade so wieder zurücknimmt.
Ich glaube, wir müssen schauen, dass wir auch schwache Menschen, es gibt also Schwache im Sinne von sehr aufnahmefähige, sehr empfindsame Menschen, genug können schützen, oder wenn wir doch eine harte, schnelllebige Welt haben.
Mhm.
Dass wir, oder die haben echt so viel Potenzial, Gutes am Geben, aber oftmals zerbrechen sie dann daran. Oder? Und dass wir dort die können unterstützen. Und das aber auch halt, man muss dann gleich auch eine Strategie haben, um sich abgrenzen, oder sonst macht es die fertig. Mhm. Das ganz viele Themen auch jetzt mit dieser ganzen Hypersensitivität oder Neurodivergenz, dass wir aufhören, also so als Diagnose geben, sondern sehen, das sind Menschen, die so viel besondere Fähigkeiten haben, oder? Dass sie das auch so können empfinden können, aber halt oftmals auch überfordert sind mit dieser Welt. Und wir müssen schauen, dass wir das können Bedingungen schaffen können, die einfach blühen können. Und man braucht selber einfach gute Strategien, wie man mit den eigenen Ängsten und Gedanken umgeht. Und ich glaube wirklich, so das Circle of Control nennt man so immer, wo kann ich verändern und wo nicht. Und solange du in deinen Gedankenwindungen in diesem Bereich bist vom Nicht-Veränderbaren, hey, das nimmt dir Kraft. Das nimmt dir auch die Autonomie. Und das Autonomieerleben ist etwas vom Wichtigsten fürs Hirn. Oder? Erlernte Hilflosigkeit, das wissen wir auf psychologischen Studien, das Schlimmste, da hast du keinen Mut mehr für kleine Schritte. Ja. Dabei sind genau die kleinen Schritte eigentlich das Wichtigste, eben die Selbstwirksamkeit, die wir so haben. Davon, wir Menschen werden schlussendlich alle etwas bewirken. Um das geht es doch, wir können gute Spuren hinterlassen.
Mhm.
Ein kleines Verändern.
Schön gesagt. Wir sind schon über der Schlusskurve, weil ich auf die Zeit schaue und merke, ich habe wieder überzogen und du müsstest schon lange gehen.
Du hast ja auch so gute Fragen, Wahnsinn.
Ja, letzte Frage.
Wahnsinn.
Wem oder was widmest du deine Zeit in den nächsten paar Wochen?
Bei uns sind bei Hirncoach unser neues Produkt. Ich bin Karten dran, also mein Buch Hirnpower, mache ich jetzt so Karten, also ein bisschen Pocket-Format, wo wir eben Taschen kann dabei haben, mit dem Beobachter wieder. Und da habe ich jetzt in einer Woche eine Abgabe. Das heisst, dem widme ich auch nochmal meine Zeit. Und meiner Familie gehen ein bisschen an See. Da will ich auch ganz bewusst Zeit widmen. Also wenn ich mit ihnen zusammen bin, wirklich präsent sein. Das finde ich auch so etwas.
Schön.
Ja.
Ich wünsche eine gute Abgabe.
Danke.
Merci euch fürs Zuhören. Schön, sind ihr dran geblieben bis zum Schluss. Und ich hoffe, ihr könnt irgendetwas mitnehmen können. Für mich ist es dann ein gelungenes Gespräch, wenn ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer eine Erkenntnis habt, einen Gedanken oder vielleicht eine Emotion nach dem Gespräch. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freut es mich mega. Und dann könnt ihr ja, wenn ihr wollt, auf Folgen drücken oder auf Abonnieren, sodass ihr keine Folge mehr verpasst. Widmer Aid, das ist ein Podcast in der Zusammenarbeit mit CA Media. Redaktion Selina Urech, mein Name ist Dominik Widmer und ich wünsche euch einen guten Tag, eine gute Nacht. Und freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder hört. Habt eine gute Zeit.